Achtung, Achtung, bitte verlassen Sie den Sicherheitsbereich. Die beleuchteten Brüder sind da mit ihrer neuen Folge. Alles über... Mal schauen.
Den Sicherheitsbereich.
Alles über den Sicherheitsbereich. Hallo, lieber Benni.
Hallo, Tim. Grüß. Darf man nicht im Sicherheitsbereich sein, wenn man die beleuchteten Brüder hört?
Eigentlich klingt es so, als sollte man dort sein, ne?
Ja, kommen Sie in den Sicherheitsbereich. Ja. Verlassen Sie, was ist denn der Sicherheitsbereich?
Na, ein Sicherheitsbereich kann ja auch der Sicherheitsbereich um eine Explosion herum sein.
Und den soll man verlassen Richtung der Explosion. Wir sind die Explosion.
Nein, also da, wo die Explosion endet, endet der Sicherheitsbereich.
Ach so.
Es gibt ja nicht den Begriff Unsicherheitsbereich.
Nee.
Zumindest kenne ich ihn nicht.
Gefahrenbereich.
Gefahrenbereich.
Verlassen Sie die Gefahrenzone.
Die Gefahrenzone.
Und begeben Sie sich in den Sicherheitsbereich.
Ja, so ist es bei anderen Podcasts. Bei uns muss man den Sicherheitsbereich verlassen, weil hier wird es gefährlich. Wir haben ein paar spicy Themen heute dabei.
Ja, spicy Themen.
Ich weiß noch nicht, welche, aber...
Ich wollte direkt was sagen. Ich habe schon wieder vergessen.
Ein spicy Thema?
Wir sind heute bei dir, Tim, wieder einmal. Und dieses Mal hört man uns auch gut.
Ja.
Wenn das richtig
uns beide.
Ausgeht. Uns beide.
Mich hat man beim letzten Mal auch gut gehört. Aber ich hatte das Gefühl, dafür war der Raumhall-Effekt weniger ausgeprägt.
Ja.
Der jetzt wieder bestimmt mehr ist.
Ja.
Naja.
Irgendwas
was
ist immer.
Was kann ich denn dafür, dass ich in einem solchen Anwesen wohne?
Nichts. Nichts kannst du dafür. Das ist einfach von Gott passiert.
Von Gott und dem Schicksal. Das hat mich hierher gebracht. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut.
Ja?
Ich habe dir eben schon erzählt, dass ich Urlaubsvibes habe, obwohl ich noch lange keinen Urlaub habe, weil die Schulferien in Hamburg morgen beginnen.
Genau, heute ist nämlich der 22. Juli, exakt 18 Uhr.
Mhm.
Mittwoch, Dienstag. Dienstag.
Dienstag, der 22. Und meine Familie begibt sich jetzt in diesen Urlaubsmodus.
Ja. Macht das nicht auch ein bisschen traurig, dass man das so sieht und selber noch nicht so nur so teilweise mit dabei sein kann?
Ja, sollte man meinen, aber ich hatte das letztes Jahr schon, das ist eigentlich einfach wie so ein bisschen Bonusurlaub, wenn man einfach einen Teil des Urlaubs bekommt. Ich klappe es irgendwann, gerade wenn man im Homeoffice ist, ich klappe den Laptop zu und bin im Urlaub.
Ja.
Das, weil die anderen im Urlaub sind.
Ja, verstehe.
Das ist ganz schön. Außer wenn sie dann irgendwann alle wegfahren ohne mich und richtig Urlaub machen und ich alleine.
Das ist dann nochmal was anderes. Aber ist es dann nicht irgendwie doppelt schlimm, den Laptop aufzuklappen?
Nee.
Nee?
Das ist okay.
Okay.
Und gerade in den Sommerferien ist es auch so, dass bei der Arbeit es ruhiger wird langsam, sodass man auch nicht so einen Stress hat.
Okay.
Vielleicht mal eine längere Mittagspause macht. Bisschen rum. Dödelt.
Hast du denn was erlebt?
Ich war auf dem Tennisplatz, habe ich letztes
Mal wieder.
Ja, ich war letztes Mal, habe ich vom Tennisplatz berichtet und angekündigt, dass ich dann richtig auf dem Tennisplatz stehen werde.
Und das ist jetzt passiert.
Das ist passiert mit einem echten Mann, nicht mit so einem kleinen Wurm, der mein Sohn ist, sondern mit einem echten Gegenüber.
Ein echter Kerl.
Ein echter Kerl, großgewachsener Mensch.
Kenne ich den?
Ja.
Ist er mit uns zur Schule gegangen?
Ja.
Fängst du deinen Vornamen mit O an?
Ja.
Okay. Guter Typ, liebe Grüße.
Olf.
Ich glaube, der folgt unserem Podcast auch.
Ja, wie schön.
Bei Instagram. Er liked aber nichts, das olle Schwein.
Das olle Schwein.
Hau ihm das nächste Mal deinen Ass in die Fresse.
Oder den Tennisball.
Ja, ja, mit Ass.
Ach, also, mein Ass. Ich dachte Ast.
Alternativ auch das, was dir leichter erscheint. Oder vielleicht... wo man dir weniger Absicht unterstellen kann. Also würde ich vielleicht doch zum Tennisball greifen. Aber jetzt haben wir offen drüber, witzig, wenn du jetzt das nächste Mal mit ihm spielst und das passiert aus Versehen und dann hört er diese Folge.
Ja.
Oder davor möglicherweise. Der glaubt dir nie im Leben, dass es keine Absicht war.
Ich glaube schon, weil er weiß, dass ich so präzise gar nicht schlagen kann.
Ah, er weiß ja nicht, was du dann heimlich zwischen den Malen trainierst. Ne? Ja.
Ja, morgen geht's weiter. Morgen stehe ich auf dem Platz mit so einer halben Anfängergruppe, wo ich wahrscheinlich der größte Anfänger bin.
Siehst du? Und bitte das, erste Frage an den Trainer, wie kann ich meinem Gegenüber den Ball effektiv in die Fresse schlagen?
Und dafür bin ich hier.
Ja.
Ist alles Teil einer großen Verschwörung.
War gut?
Es war gut, es war tatsächlich, also vorher habe ich halt mit meinem Sohn, es gibt so, wusste ich vorher gar nicht, so extra weiche Kinderbälle.
Mhm.
Gibt die in mehreren Stufen, mehr, weiß nicht, unterschiedlich dort aufgepumpt oder so. Und damit, das ist halt wie so, bounce zu denen so rüber und jeder Schlag geht wie Butter. Und wenn du plötzlich, und ich meine, der hat mir zugespielt, damit ich den Ball übers Netz kriege. Ne? Das war jetzt nicht so, dass der angefangen hat, mich da irgendwie an Platz zu scheuchen. Oder wenn ich einfach nur so einen normalen, echten, erwachsenen Tennisball schlage, dann muss, also ich hatte schon Handgelenkschmerzen hinterher.
Naja, ungewohnt.
Weil ich die Technik nicht drauf habe, wie ich halte, wie ich die Bewegung ziehe. Und weil da schon auch Kraft und Wumms hinter ist. Und das hat geschmerzt, aber es war gut, es hat Spaß gemacht.
Gute Schmerzen.
Die Schmerzen waren nicht so gut, aber das Spielen war gut, wirklich.
Also Muskelkater?
Echt
nicht.
Am nächsten Tag nicht, am übernächsten Tag nicht, 3 Tage später in der rechten Pobacke. Ganz doll.
3 Tage später ist super strange.
Oder 2 Tage später, ich glaube, es waren sogar 3.
Das habe ich ja immer, wenn ich dann alle Nasen lang mal bowlen gehe. Mhm. Da habe ich auch immer Muskelkater in der linken Arschbacke. Mhm. Weil man diesen Ausfallschritt
links.
Ja.
Ah.
Ja, weil ich mit links dann so abstoppe.
Okay. Nee, bei mir war es rechts. Und voll schön irgendwie.
Ja, gut.
Und ich kann dann, wenn ich will, jeden Mittwoch da hingehen zu denen und ansonsten jederzeit einen Platz mieten und gegen Freiwillige spielen.
Ich habe neulich ein Instagram-Reel gesehen. Das war, ich vermute mal, ein Show-Tennis-Match, ein gemischtes Doppel, wovon ich kannte nur einer Djokovic gewesen ist, der mit einer mir unbekannten Frau gespielt hat und gegen einen mir unbekannten Mann und eine
andere. Mit so einem Headset?
Ja, mit so einem Headset, genau. Ja. Damit man das Stöhnen hört beim Aufschlag, ich weiß nicht,
was damit, die... Nein, die kommentieren das dann bei diesen Showmatches. Die machen dann Quatsch und machen Witze, das ist Entertainment.
Genau, aber was halt das Reel so besonders oder guckenswert und lustig oder heißsam gemacht hat, waren halt das Gestöhne insbesondere der Frauen.
Ich kenne das Reel und dann macht Djokovic das nach, ne?
Ja, genau.
Ja, ja.
Er macht es danach und also sie schlägt auf und macht das mal dabei, ohne es zu wollen und sagt dann nur, okay, guys, you have to turn it off, weil ihr das so unangenehm ist, weil alle natürlich lachen und da machen sich alle darüber witzig.
Ja.
Ist das so ein Ding? Macht man das im Tennis? Ist es so wie Harlem Globetrotters auf dem Tennisplatz?
Das Stöhnen oder das mit den Headsets?
Nee, das mit den Headsets.
Das ist, wie gesagt, für so bestimmte Showmatches. Es gibt immer mal wieder irgendwelche alten Legenden, die wieder zurückkommen oder für irgendwelche Benefizgeschichten oder irgendwelche krassen Stars spielen in seltsamen Kombinationen Doppel und machen dann Trickshots und irgendwelche, die können das ja steuern, wie sie spielen. Und wenn sie halt nicht auf Punkte spielen, dann können sie halt das mega spektakulär aussehen lassen.
Ja.
Und ja, das gibt's immer mal wieder.
Okay. Und diese Headsets sollen einfach unterhaltsam sein.
Genau, das ist dann einfach wie eine halbe Comedy-Show dabei noch. Gibt's ganz tolle.
Warum hat man das noch nie beim Fußball probiert mit 22
jetzt? Apropos Fußball.
Ja, also ich muss das einmal aus dem Weg räumen. Es ist, du weißt ja genau,
ja,
was jetzt kommt.
Ich bin im Film.
Und
ich habe das Elfmeterschießen gesehen.
Und ich kann dir sogar live im Fernsehen?
Live im Fernsehen.
Okay, geil.
Ich weiß nicht genau, warum.
Ich kann dir sogar ein davon angestoßenen Gedanken berichten, der auch auf Tennis anwendbar ist. Es geht um das Viertelfinale der Frauenfußball-Europameisterschaft, die aktuell stattfindet. Wir nehmen jetzt ja am Dienstag auf. Morgen, von uns aus gesehen, ist das Halbfinale Deutschland gegen Spanien.
Heute ist das andere Halbfinale.
Heute ist das andere. Exakt.
Ich weiß
und
Bescheid.
Du weißt voll Bescheid. Und das Viertelfinalspiel Deutschland gegen Frankreich, welches letzten Samstag war hands down das beste und vor allem emotionalste Fußballspiel, was ich gesehen habe, seit dem WM-Finale 2014. Und ich habe das hier mit meiner Frau geguckt, zu zwei zu Hause, und wir konnten nicht mehr, weil dieses Spiel so intens war. Das fing an mit der roten Karte in der 13. Minute, weil Kathi Hendrich aus irgendwelchen Gründen der nicht beteiligten, also am Spielzug beteiligten Spielerin an den Haaren gezogen hat.
Ja, die DFB-Geschäftsführerin hat erklärt, dass sie hängen geblieben
ist. Ja, genau, sie sei hängen geblieben. Sie hatte den Ball im Fokus und hat nicht aufgepasst. Sie wusste nicht, wo ihre Hände sind. Also ein bisschen schwach, muss man sagen. Und das war ja schon das zweite Spiel in Folge, wo es in der ersten Halbzeit ziemlich früh eine rote Karte gegeben hat. In dem Spiel davor auch. Und da ist Deutschland völlig zu Recht mit 4-1 weggeschossen worden von den Schweden. Und man dachte schon, oh Mann, gegen einen der absoluten Top-Favoriten-Teams, nämlich die Französinnen, die eine starke Vorrunde gespielt haben. Wie soll das was werden, nachdem sie so auseinandergefallen sind beim letzten Mal? Und es war eine Kampfesleistung. Es war geprägt von so erinnerungswürdigen Szenen, die ich auch in 20 Jahren noch genauso werde erinnern können. Und das habe ich sonst bei, ich gucke ja gerne und regelmäßig und oft Fußball, aber die allermeisten Spiele sind im Vergleich dazu super langweilig. Und dabei ist mir aufgefallen, ich glaube, große Sportmomente sind dann große Sportmomente, wenn sie eine Geschichte erzählen. Und dieses Spiel hat eine total fantastisch tolle Dramaturgie gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau auch der Appeal ist, den du am Tennis siehst. Wenn da so zwei Menschen einfach gegeneinander antreten und teilweise in mächtigen 6-Stunden-Matches sich gegenseitig in die Knie zwingen und dann sieht es so aus, als würde der eine Spieler auf jeden Fall gewinnen und dann kämpft sich der andere zurück, ja, against all odds,
ja,
und hat irgendwelche Heldentaten, irgendwelche Ballwechsel gewonnen, die unvorstellbar sind, nach 5,5 Stunden
ja, noch genau
zu gewinnen mit purer Willenskraft. Und genau so war dieses Fußballspiel.
Gab es gerade Finale der French Open. Da war einfach schon der Favorit, hat nach, weiß nicht, 3 Stunden 2 Matchbälle gehabt und dann hat der andere einfach das komplett zurückgewalzt, hat die Matchbälle abgewehrt, die nächsten 2 Sätze gewonnen und das ganze Ding. Und das war das längste French Open-Finale aller Zeiten. Und ja.
Genau. Und das sind Geschichten, die erzählt genau werden.
Und dann, ist und dann hast du genau, die Charaktere noch und du bist davor und wie ihr Verhältnis ist und dass die vier genau miteinander umgehen vielleicht noch, genau, aber dass du trotzdem in einem Boden
genau
kommen. Ja,
das dann ist da genau die 20-jährige Franzi Kett, die zum ersten Mal in der Startelf spielt, macht das perfekte Spiel als Linksverteidigerin. Dann muss Sophia Kleinherner eingewechselt werden, weil es eben halt diese rote Karte gab. Und dann noch sogar noch eine Verletzung von Sarah Linder in der Abwehr, die ja sowieso schon schlecht besetzt war.
Und dann auch noch ein verschossener Elfmeter.
Verschossener in Unterzahl. Elfmeter
in Unterzahl.
Und dann muss die verschossene Schütze am Elfmeterschießen auch noch wieder ran und macht den mehreren souverän harten Elfmeter ja reingeballt. Und dann natürlich Ann-Kathrin Berger, die Torwartfrau des Jahrhunderts, mit ihrem unwahrscheinlichen Save in der 103. Spielminute, ein abgefälschter Kopfball, der eigentlich nicht mehr haltbar gewesen ist, und sie mit einer völlig intuitiven Bewegung fischt sie das Ding da aus dem Netz. Alle sprechen sogar von, das ist wie ein Gemälde.
Sogar der Titan, Oliver Kahn, hat sich gemeldet und Toni Schumacher hat von seiner Nachfolgerin
ja
geredet.
Ja.
Was ich ein bisschen anmaßend finde, ja, aber irgendwie auch cool.
Ja, beides richtig. Und das war wirklich, also, ist eine Phrase, ne? Aber Werbung für den Sport, Werbung für den Fußball. Und da hilft es natürlich richtig doll, dass die deutsche Nationalmannschaft, du hast mir vorhin einen Artikel aus der Süddeutschen geschickt, der das sehr schön beleuchtet, die Frauennationalmannschaft einfach eine andere, ich sag mal, PR-Strategie fährt. Da ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass man über diese Profispielerin ganz viel weiß. Also man hat ein ganz klares Bild von dem Menschen, der sich hinter der Fußballspielerin verbirgt.
Ja.
Aber niemand weiß, wer Erling Haaland ist.
Ja, oder? Das ist so wie damals, als die so ein bisschen vielleicht auch Indie-Musik kam und weg von diesen Glamrock-Stadionfüllenden
ja
Superstars, die halt völlig unnahbar waren und einfach nur ein Show-Act waren, hin zu so echten Menschen mit echten Persönlichkeiten.
Ja.
Und das ist halt, und das fand ich an dem Artikel so schön, dass der auch nochmal gesagt hat, der hat das so gut eingeordnet alles und so gute Verbindungen gezogen. Die Diskussion über die Regenbogenbinde bei der WM in Katar. Und dann zu sagen, wenn halt die Frauennationalmannschaft das trägt, hat das nach der ganzen Sache zum einen ein Gewicht und zum anderen ist es halt echt,
ja,
weil in diesen Mannschaften halt wirklich, und du weißt das über die persönlichen Beziehungen, weil es halt im Frauenfußball nicht so ein Problem ist, wenn
ja
du dich lesbisch outest, wie wenn du dich als schwuler Mann outest. Aber trotzdem haben die krass zu kämpfen, oder noch viel mehr, und um Anerkennung und überhaupt alles. Und der Artikel war gleichzeitig so eine schöne Analyse, so ein ganz positiver Blick auf Gesellschaft und Sport und Menschlichkeit, und hat das auch eingeordnet im Vergleich zu den rechten Kräften, die das alles, also warum die das gefährdet, also warum diese Menschlichkeit und dieser Typ Frau, die so selbstbestimmt und auch aber so offen mit ihrer eigenen Biografie und ihren eigenen Problemen trotzdem Superstars sein können, wie das dieses ganze Weltbild der Rechten gefährdet.
Ja.
Und dass da halt diese Deutungshoheit ist und dass irgendwelche albernen AfD-Frauen irgendwie sagen, ja, interessieren sich halt noch weniger Leute für Frauenfußball, wenn die so eine blöde Binde tragen. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Artikel hat immer wieder gesagt, das ist übrigens die Realität, das ist die das echte ist die Welt. Das ist echt, ja, was passiert. Die Leute gucken das Spiel, die Leute interessieren sich, die Leute sind begeistert. Die wollen, und da kann keine rechte Ideologie gegen anlügen, wenn das so offensichtlich sichtbar wird auf der Straße. Fand ich sehr schön.
Hat sehr oft die Wendung wahr ist und dann ging der Satz weiter genutzt. Aber ja, der Pessimist in mir sagt dann aber auch, okay, die Leute, die aber das gut finden, was daraus dann ideologisch gemacht wird, werden es halt auch trotz solcher Artikel gut finden, aber auch trotz solcher Einschaltquoten und trotz dem großen Zuspruch, der in der Gesamtbevölkerung vorhanden ist.
Die Entwicklung der letzten Jahre in Deutschland sowieso, aber auch in vielen anderen Ländern, und jetzt war es ja auch so ein Blick auf die Schweiz, was in der Schweiz gerade los ist, weil die Ausrichter des Turniers sind, das kriegst du nicht zurückgedreht. Das ist echte gesellschaftliche Veränderung. Und natürlich kann es sein, dass irgendwann aus der rechten Ideologie dann vielleicht der Sexismus oder der Antifeminismus irgendwann mal ausgeklammert wird, weil es nicht mehr zu kontaminieren ist. Aber alles, was du da rausziehst aus denen, ist ein Gewinn. Alles, was du zur Norm machst, zum normalen Alltag machst. Frauenfußball ist halt nicht mehr ein seltsames Nischending, was, oh, du guckst Frauenfußball so. Das ist einfach super doll im Mainstream offensichtlich angeguckt, dass die Einschaltquoten sehr schön belegen. Und da kriegst du halt kein Land mehr.
Ich habe das Gefühl, ich bin Early Adopter.
Du weißt, ja, Early Adopter sind, ja doch, du hast es verfolgst ja schon ein bisschen länger. Da haben wir auch einen Podcast mitbekommen.
Und schon davor. Vielleicht nicht ganz so intensiv.
Du warst aber auf jeden Fall relativ früh dran.
Ja.
Am Anfang der Welle, würde ich sagen. Okay. Du warst nicht vor der Welle, du warst am Anfang der Welle.
Ist gut.
Nehm das ich. Ist auch schon schön.
Nehme ich.
Aber und, dann, ich habe es, glaube ich, gesehen, weil ich habe einfach nur... Das ist ja auch so ein Ding. Früher konnte man das ja nicht wahrnehmen. Inzwischen kann man das nicht mehr nicht wahrnehmen, weil es halt einfach auf den Titelseiten
überall ist. Ja, das stimmt. Das ist mir ganz doll aufgefallen am Tag. Nach dem besagten Viertelfinalspiel war bestimmt 6 Stunden lang auf süddeutsche.de die ersten 3 Artikel alle zu diesem Spiel.
Ja.
Ganz oben.
Ja.
Das ist sonst nur wirklich bei absoluten Sportgroßereignissen.
Was der Artikel, den ich dir geschickt habe, übrigens auch wiederum interessant einordnet, weil der auch wieder sagt, dass die das kommentieren und auch die darüber schreiben, immer wieder auch den Frauenfußball erklären. Mhm. Und was auch logisch ist, aber auch keine Kritik des Artikels, aber was ja auch jetzt dazu gehört, dass man nicht einfach nur, es ist nicht so, dass wenn jetzt eine Männer-WM mit irgendwelchen krassen Spielen ist, dass die dann nochmal erklären, warum Fußball eigentlich wichtig ist, weil das halt klar ist. Ja, und deswegen kam ich da nicht drum rum und habe dann einfach gesehen, irgendwie 13. Minute rote Karte, und dann habe ich irgendwann nochmal wieder gesehen und dachte, ich hast immer noch 1-1, das ist ja krass. Und dann kam der verschossene Elfmeter. Mhm. Und dann war ich irgendwie interessiert, weil ich dachte, das scheint ein interessantes Spiel zu sein. Und das stand auch in dem Artikel, am Ende geht es halt, ist Frauenfußball halt vor allem Fußball. Und alles das, was schön und doof daran ist und dazugehört. Und auch schön fand ich die Einordnung, was gesagt wird, das, was man am Fußball gerade so zum Kotzen finden kann mit der Club-WM und Donald Trump und all dem, was an Kommerzialisierung, da ist halt der Frauenfußball, auch wenn es jetzt auch riesig wird, irgendwie noch so ein Gegen, wo man sich reinflüchten kann. Und dann habe ich gedacht, naja, da muss ich jetzt mal gucken, ob das ins Elfmeterschießen geht. Und als es dann tatsächlich ins Elfmeterschießen ging, habe ich den Livestream angemacht, einfach nur, um zu gucken, das ist bestimmt ein historischer Moment. Und so war es dann auch.
Ist das nicht cool, wie Ann-Kathrin Berger immer da steht mit Händen hinter dem Rücken? Das hat sie bei Olympia auch schon gemacht.
Ja.
Geile Frau, richtig, richtig guter Typ. Bei der Club-WM, da habe ich mir auch nochmal gedacht, hast du das so mitbekommen, diese, ich sag mal, Skandierchen um die Siegerehrung mit Donald Trump, dass er erstmal eine Goldmedaille selber sich eingesteckt hat? Mann, wenn dieser Mensch nicht einfach das schlimmste Schwein aller Zeiten wäre, dann könnte man so über den lachen. Und dass dann selbst der Widerling Infantino ihn irgendwann von der Bühne so ein bisschen wegdrückt, weil er sich einfach in die feiernde Chelsea-Mannschaft reingestellt hat. Gar keine Ahnung, was da passiert ist.
Und die Mannschaft würde jetzt gerne feiern.
Ja, genau. Und wenn selbst Infantino mehr Anstand hat als du, dann muss man sich doch Gedanken machen.
Ja. Das sind Platz 2 und 1 der schlimmsten Schweine der Welt.
Weiß nicht, ob Putin vielleicht auch noch da vorne irgendwo mitspielt.
Putin hätte sich da nicht hingestellt.
Nee, das stimmt, weil der dafür...
Der hat das nicht nötig.
Der hat wahrscheinlich ein ähnlich großes Ego, aber das wird anders gestreichelt.
Ja, Und er hat es wirklich nicht nötig. Trump hat es nötig.
Ja, ja, furchtbar. Aber wo du jetzt gerade wieder einen super positiven Spin hier reinbringst, ich muss da wieder dir einen Stock zwischen die Beine schmeißen und einen kleinen Callback machen. Wir wurden, du und ich, wurden von den Rechten instrumentalisiert. Ist dir das bewusst?
Nein, das ist mir nicht bewusst.
War mir auch nicht bewusst, bis eine liebe Hörerin, sage ich jetzt mal, einen Link geschickt hat zu Watson.com.
Oh, nee,
.de.
Ja.
Es geht um den Wales.
Ja, dem ins Gesicht geschossen wurde. Nee, nicht ins Gesicht geschossen.
Aber er wurde angeschossen.
Er wurde angeschossen.
Und danach auch noch medienwirksam verspeist. Alle reden über den Wales, aber kaum jemand redet über den rassistischen Mord, der am selben See einen Tag später stattfand. Und Watson schreibt, ne, also am 20. Juni schoss die Polizei am Brombachsee auf einen Wales, der zuvor Badegäste gebissen hatte. Die Empörung daraufhin war riesig, genauso die Flut an Memes. Wir sprachen darüber.
Ja.
Was vollkommen unterging, nur einen Tag später, am 21. Juni, erstach eine 19-jährige Frau nahe des Brombachsees einen 15-jährigen Jugendlichen. Wie die SZ berichtet, soll die Täterin den Teenager Zeugenaussagen zufolge zuvor rassistisch beleidigt haben. Dann stach sie ihm mit einem Taschenmesser in den Hals.
Mhm.
Der Junge starb noch am Tatort. Sucht man nach Wales Brombachsee, erscheinen auf Google mindestens 180 Artikel. Zum Tod des 15-Jährigen gibt es etwa 50.
Ja.
Und dann wird noch hergeleitet.
Wir wurden nicht von den Rechten instrumentalisiert, ich kann nicht beruhigen.
Bist du sicher?
Wir freuen uns einfach nur zu Recht über die Weltgeschichte.
Nicht wenige der viral gegangenen Memes sind von rechten Accounts. Weiterverbreitet sind
ja. Daran
etwa die Slogans Kein Welt ist illegal und Welt's Lives Matter. Was ohne Kontext, Achtung, leider witzig ist.
Ja. Nein, man darf sich nicht die Sommer noch Themen nehmen lassen, nur weil es andere tragische Geschichten gibt. Es gibt, also das, und dass der
am Brombachsee. Nein. Es geht nicht darum, dass es andere tragische Geschichten gibt, die irgendwie nicht bedacht werden, sondern einen Tag später in der exakten Region. Und wenn man dann aber als sehr kluger Rechtsnationalist sich denkt, naja, aber wir halten mal die Weltstory am Laufen mit noch mehr Müse, noch mehr
Müse. Niemand hat das gemacht, um das andere zu überdecken aktiv. Und wenn, dann war das nicht erfolgreich. Never ever. Der Wels
erfolgreich war es auf jeden Fall.
Der Wels wäre so oder so, ob das passiert wäre oder nicht, wäre der Wels eine Story gewesen. Völlig zu Recht. Ich habe ja letztes Mal gesagt, es ist genau die Art von Nachrichten, die ich mehr hören will. Und
es soll mehr Wälse noch erschossen
werden. Es soll noch mehr Wälse erschossen und verspeist werden. Das ist wunderbar, das brauchen wir. Und das kann mich niemand von überzeugen, dass das irgendeine gesteuerte Scheiße ist, der wir aufgesessen oder andere aufgesessen sind. Und dass über die andere Tat nicht so viel berichtet wurde, hat andere Gründe. Die haben nichts mit dem Wels zu tun.
Aber meinst du nicht, der Wels hat geholfen?
Also ich sag mal so, nein, ich glaube nicht, dass der Wels geholfen hat. Der Wels hat das nicht überlagert.
Okay.
Aber man kann natürlich sicher sein, dass wenn am Brombachsee ein deutscher 15-Jähriger, noch schlimmer, ein deutsches 15-jähriges Mädchen, einem 19-jährigen Afghanen erstochen worden wäre, dass die Story nicht so untergegangen wäre im Brombachsee wie...
Ja, aber das ist ein anderes Grundproblem.
Das ist ein anderes Grundproblem. Wir lassen uns die Weltstory nicht von den Rechten kaputt machen.
Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Wir machen jetzt eine kleine verfrühte Pause.
Ich will was trinken.
Genau.
Und ein leckeres Glas Spezi vielleicht noch.
Werden wir reden über Felix Baumgartner.
Oh ja.
Oh ja, ne?
Oh ja.
Wir werden über, wie nennt man erste Male, die ein zweites Mal passieren?
Zweite Male.
Wir werden über ein zweites Mal sprechen, welches mir bevorsteht. Und ich sag dir mein relativ neues Lieblingswort. Das kann ich beitragen. Hast du auch Foreshadowen oder nicht?
Ich erzähle noch, ich habe eine kleine moralische Frage, die mein Sohn uns mir heute gestellt hat, die ich gerne teilen möchte mit dir und allen anderen.
Klingt gut.
Ich habe noch mehr Sachen, die sich lohnen.
Okay, bleib dran, denn es lohnt sich.
Pause.
Ende. Hallo, da sind wir
sind
wieder.
Sind wir da?
Wir sind da. Ich habe einfach auf Aufnahme gedrückt.
Oh Gott.
War zu schnell?
Nee.
Hast du noch Persönliches zu klären?
Nicht damit gerechnet. Wir haben so viel Persönliches schon geklärt.
Wir haben schon viel geklärt.
Wenn unsere ZuhörerInnen hören könnten, was wir außerhalb der Aufnahme sehen, würden sie uns noch mehr lieb haben.
Ich habe, das stimmt. Mit Sicherheit stimmt das. Ich habe viele Sachen angeteasert. Ich möchte aber mit einer Sache reinstarten in diesen zweiten Teil, die nicht angeteasert wurde, aber trotzdem Erwähnung finden sollte.
Man muss immer kleine Überraschungsbonbons zwischendurch noch haben, sonst wissen die Leute schon alles, was hier erwartet.
Coldplay.
Ja, eine Band und ein Stadion.
Und ein gefeuerter
CEO und eine Kisscam.
Dafür liebe ich Kisscams. Ich liebe das Internet dafür. Ich liebe es. Es ist so großartig. Ich weiß nicht, von welchen rechten Gewalttaten das jetzt wieder ablenken soll. Aber es funktioniert. Es ist so fantastisch. Möchtest du kurz beschreiben, was passiert ist?
Chris Martin hat seine Lieder gesungen. Viele Leute haben zugeschaut. Und es gibt, wie bei vielen Sport- und offensichtlich auch Musikveranstaltungen, was mir neu war.
Ich kannte das
nur
neu.
Von Sportveranstaltungen.
Vielleicht war es auch keine Kisscam, sondern einfach nur, man möchte süße Pärchen im Publikum
es
bei
Schmusmusik zeigen. Es war als Kisscam in den Nachrichten. Also ich vermute,
ja.
Das war die Kisscam. Ich kenne es von Sportveranstaltungen, dass es verschiedene Cams gibt. Es gibt auch die Lookalike-Cam.
Ja, das stimmt. Die hab ich sogar selber begutachten dürfen in Brooklyn, als wir in New York waren und da beim Basketball.
Ja, ich habe das beim Tennis am Roten Baum auch gesehen. Ja. Wir haben die das auch.
Ja,
Lookalike ist schon irgendwie witzig, aber diese ganze, also ich mag diesen Style von Veranstaltungen nicht so gerne. Wieder, das ist zu wenig echt. Das ist nicht so echt wie der Frauenfußball. Das ist so ein bisschen so, das ist halt eine Idee, die kannst du machen. Es ist sehr mechanisch.
Amerikanisch.
Und sehr mechanisch.
Ja.
Amerikanisch ist mechanisch.
Ist gleich.
Wie der Steinbeißer von James Bond.
Der Steinbeißer
ist eine ähnliche Geschichte. Jetzt Leute ausbürgern, die ihm nicht passen. Unter anderem Elon
Musk. Und Rosie O'Donnell.
Und Ellen DeGeneres ist ausgewandert in der Großbritannien. So viel ist los. Wo war ich? Bei der Kisscam, natürlich. Die mechanisch-amerikanische Schweinerei. Ja, kann lustig sein, die Lookalike-Cam. Und jetzt hat Chris Martin eben gesungen. Und während Chris Martin gesungen hat, hat irgendein so ein gelangweilter Typ im Publikum nach Leuten gesucht, die pärchenmäßig unterwegs sind.
Hat eins gefunden.
Hat gesagt, das ist die Kisscam. Und wenn man sich dann sieht, soll man sich knutschen. Leider war der Mann, der in dieser Kisscam eingefangen war, der CEO eines großen Unternehmens. Ich weiß gar nicht, welchen Unternehmens. Ist auch egal. Eines großen Unternehmens. Und leider war die Frau in der Kisscam eine Mitarbeiterin von ihm. Und er ist, glaube
ich...
Human Resources.
Resources.
Er ist auch noch verheiratet, weil in den USA alle CEOs verheiratet sein müssen. Und hat eine nicht erlaubte... von nach Firmenpolicy nicht erlaubte Beziehung mit einer Mitarbeiterin, die in der Kisscam eingefangen wurde.
Ja.
Daraufhin ist das Netz explodiert.
Ja.
Und wie immer in alle Richtungen, es gab auch die Kommentare, die gesagt haben, hier schwingt irgendwie Spott in Häme um und das ist nicht gut und das Internet zeigt sich von seiner garstigen Seite.
Ja, dann gab es auch so ein Fake-Statement von dem CEO, welches Chris Martin oder Coldplay verantwortlich gemacht hat, was aber sich offensichtlich als Fake herausgestellt hat. Aber ja, es gab es gibt immer noch extrem viele gute Memes dazu. Ich finde das richtig witzig.
Ich habe keine guten Memes gesehen, ich habe nur davon gelesen.
Es gibt so viele, Alter, das Lego-Set Coldplay zum Beispiel, wo einfach die beiden als Lego-Figuren im Spotlight sind und daneben Chris Martin und Coldplay auf der Bühne. Das ist zum Beispiel sehr witzig. Und ganz, ganz, ganz viele,
wo die ersetzt werden.
Ja, genau. Zum Beispiel CDU, AfD und dass man sich so schnell wegduckt, wenn das Spotlight auf einen fällt. Und das Beste, finde ich, oder das Witzigste, finde ich gar nicht die beiden und deren Reaktion und alles, was daraus folgt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer so dumm betrügt, hat es auch wirklich nicht anders verdient. Natürlich kann einem die Familie leid tun und man kann da Empathie für haben, aber du stellst dich nicht mit deiner Affäre in die erste Reihe auf die Tribüne von so einem Coldplay-Konzert und wunderst dich, dass das nicht geheim bleibt. Also ganz ehrlich, da fehlt mir jegliches Mitleid. Aber das Beste ist nochmal die Kollegin, die offensichtliche, die so am Bildrand von dieser Kiss Cam zu sehen ist, die genau weiß, was da gerade passiert und sich die Hand vor den Mund hält und lacht und einfach rot wird und weiß, ach du Scheiße. Ach du Scheiße,
was hier gerade los ist.
Ja, also die schneidet es sofort. Ja, ja. Die scheint sehr, sehr klug zu sein.
Aber jetzt, wie krass, was ich daran interessant finde, ist das. So eine, also ich meine, Affäre ist jetzt etwas super Alltägliches.
Das stimmt.
Und auch irgendwie Affäre am Arbeitsplatz, etwas super Alltägliches. Und dass das jetzt aber, also es ist jetzt nicht so, dass da die Titan implodiert. Oder dass halt irgendwie so was krass, sondern das ist etwas relativ Banales, was aber plötzlich weltweit so eine Reaktion hervorruft. Ja. Das heißt, du bist mit deiner sehr privaten, persönlichen, seltsamen Sache plötzlich deswegen so berühmt. Ja. Also muss man ja sagen, das ist schon bemerkenswert.
Ja. Also das unterhält mich sehr gut.
Ja, also liebe ZuhörerInnen, teilt uns gerne mit, wenn wir damit jetzt hier einen Hassmord vertuschen, der beim Coldplay-Konzert stattgefunden hat, einen Tag später, als die Crew aufgeräumt hat.
Wo niemand von berichtet.
Die Roadies haben aufgeräumt und sich gegenseitig die Messer in die Hälse gesteckt. Nein, darüber, jetzt habe ich es noch viel schlimmer gemacht. Tut mir leid. Also nie die Chance für einen Witz liegen lassen. So auch, als ich neulich bei der Arbeit saß und eine Drucksache der hamburgischen Bürgerschaft las. Ich weiß nicht warum, ist auch nicht so wichtig. Aber es gibt sogenannte bürgerschaftliche Ersuchen in Hamburg.
Ersuchen.
Bürgerschaftliche Ersuchen. Die Bürgerschaft ersucht den Senat der Freien Hansestadt Hamburg etwas zu tun.
Ja.
Meistens irgendwas zu veranlassen und am Ende darüber zu berichten.
Kannst du in einem Satz den Unterschied zwischen Bürgerschaft und Senat erklären?
Sogenannte ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Der Unterschied zwischen Bürgerschaft und Senat ist relativ einfach. Der Senat ist die Regierung, die Bürgerschaft ist das Parlament. Soll ich jetzt den Unterschied zwischen Regierung und Parlament erklären?
Das könnte nicht schaden.
Wo ich schon dabei bin. Die Exekutive und die Legislative. Das Parlament, die Bürgerschaft erlässt Gesetze und wählt den Bürgermeister und die Regierung führt dann aus. Und
Checks and Balances.
So. Und eines dieser bürgerschaftlichen Ersuchen ersucht den Senat, die Anschaffung einer mobilen Toilette für alle zu sichern.
Die Anschaffung einer mobilen Toilette für alle zu sichern.
Und ein Ersuchen besteht immer aus einer Begründung und einem Petitum. Das Petitum ist einfach nur das, was passieren muss. Mhm. Die Begründung lasse ich jetzt weg, da steht immer ein Text. Und dann kommt am Ende, was tatsächlich konkret passieren soll. Der Senat wird ersucht. Erstens, die für die Anschaffung einer mobilen Toilette für alle nötigen Mittel aus den Mitteln der Drucksache umzuwidmen. Zweitens, in Absprache mit der Senatskoordinatorin für Menschen mit Behinderung, den Verbänden und dem Kompetenzzentrum Barrierefreiheit ein Betreibermodell zu erstellen und drittens, sich bei der Oh Gott, wie komme ich da durch? Sich bei der Suche nach einer mobilen Toilette für alle ausschließlich auf effizient betreibbare mobile Anhängerlösungen zu beschränken.
Bitte, das habe ich ganz noch. Ich habe das nicht ganz verstanden.
Der Senat soll sich bei der Suche nach einer mobilen Toilette für alle auf effizient betreibbare und mobile Anhängerlösungen beschränken.
Das klingt doch ganz vernünftig.
Das klingt so, als ob der Senat sich auf die Suche nach einer Toilette begeben soll. Und da steht da so unironisch und so bürokratisch drin. Und ich verstehe auch nicht, was eine mobile Toilette für alles und eine. Ist es nur eine Toilette, die angeschafft wird für ganz Hamburg?
Stand es nicht in der Begründung, was für eine
Art von Toilette? Die Begründung habe ich nicht gelesen. Wenn man Humor will, soll man nur das Petitum lesen. Also der Senat soll eine mobile Toilette.
Für alle.
Also natürlich ist gemeint, dass es eine Toilette für alle ist. Also für alle Geschlechter und alle, für Behinderte und alles. Aber trotzdem ist es schon mal witzig, dass eine mobile Toilette angeschafft und die Anschaffung soll gesichert werden. Das ist schon mal geil. Sichert die Anschaffung. Dann wird Ich habe sogar geguckt, was die andere Drucksache ist, aus der die Mittel umgewidmet werden sollen. Mhm. Die andere Drucksache war auch eine öffentliche Toilettendrucksache. Also sie haben offensichtlich schon mal beschlossen, dass sie Gelder freimachen für öffentliche Toiletten und jetzt sollen sie Mittel aus diesen bewilligten Geldern umwidmen in eine mobile Toilette für alle.
Okay.
Und das hat natürlich irgendwas mit Barrierefreiheit und so weiter zu tun. Aber die Idee, dass der Senat sich auf die Suche nach der Toilette macht, ist einfach so wunderbar. Weil es so klingt in Kombination damit, dass sie mobil ist, als ob sie so elusive ist. Also die Toilette.
Die schwer zu finden.
Die schwer zu finden, weil sie sich halt permanent bewegen. Und jetzt geht der ganze Senat durch den Stadtpark und sucht diese Toilette. Und weil die Toilette aber eine mobile Toilette für alle ist, geht die Toilette von Tür zu Tür in Hamburg und bietet sich den Bewohnern ja in dieser Stadt an. Sie ist für alle.
Sie ist für alle. Ja. Tagesordnung, Punkt, okay. Ab in den Stadtpark. Bitte, habt ihr auch alle an eure Taschenlampen gedacht? Es ist doch dunkel.
Und ich arbeite hier in diesem Kontext. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person, die das geschrieben hat, das ist ja ein Antrag der Bürgerschaft, da nicht drüber gestolpert ist, dass das
KI
lustig formuliert ist.
Vielleicht einfach KI.
Vielleicht genau. KI.
Wer stellt solche Anträge? Und also wer kann sowas machen? Wenn ich jetzt hier auch eine mobile Toilette haben möchte, könnte ich das selber einfach machen oder muss ich mich dann wiederum an irgendjemand anders, einen also, Verein oder
wenn so? Wenn die werden? Bürgerschaft einen Ersuch an den Senat stellt, muss das mindestens eine Bürgerschaftsfraktion machen. Also eine der Parteien, okay, die also vertreten sind im Parlament.
Kann nur eine gewählte aber Partei machen.
Es gibt auch den sogenannten Eingabenausschuss, bei dem BürgerInnen wie du sich an diesen Ausschuss wenden können und sagen, wir brauchen eine mobile Toilette für alle.
Ja. Und dafür, da muss ich aber die Leute, die das dann lesen, überzeugen, dass es wirklich was Sinnvolles ist. Ich will jetzt hier einen Zebrastreifen vor meiner Tür haben, das könnte ich zum Beispiel so eventuell
veranlassen. Da würdest du dich an die Bezirkspolitik wenden und nicht an die Bürgerschaft. Das ist keine Landesgeschichte, okay. Da würdest du, ja, das ist niedriger aufgehängt. Okay. Verkehrsausschuss der Bezirksversammlung, deines Bezirks.
Okay.
Und ich möchte mich nicht darüber lustig machen, dass es natürlich sinnvoll ist, barrierefreie Toiletten anzuschaffen. Mm-mm. Ich freue mich nur über die sprachliche Ausgestaltung dieses Bürgerstaats.
Da muss ich auch an dich denken. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da war Marc-Uwe Kling bekannt als Autor der Känguru Quadrologie und Quality Land und dem sehr tollen Spurenfinder.
Und dem Neinhorn.
Und dem Neinhorn, genau. Also ein umtriebiger Gesell und ein guter Typ. Das ist wirklich, wirklich, das ist ein wahrhaftiger Mensch. Um nochmal auf unsere letzte Folge Letzte. Wirklich, wirklich ein stabiler Kerl. Der hat ja zwei seiner Känguru-Bücher bereits verfilmt. War da auch Mitproduzent. Und da gibt es eine berühmte Szene aus den Känguru Chroniken, glaube ich, da sind sie am Flughafen und das Känguru muss durch diese Durchleuchtemaschine durch, weil sie hat ja einen Beutel, ne, logisch. Und dann haben die das drehen wollen und haben einen Drehort gesucht und konnten das in Berlin-Schöneberg stillgelegt damals noch, also da gab es den Flughafen noch, konnten die das drehen, haben eine Drehgenehmigung bekommen für so ein stillgelegtes Terminal, wo diese Maschinen standen.
Ja.
Und dann haben sie aber einen Tag, bevor sie drehen wollten, erstmal die Auflage bekommen, die müssen einen Flughafen in den Flughafen bauen, weil sie dürfen dann doch nicht am Originalflughafen drehen. Also da gab es schon mal bürokratische Einwände. Haben sie dann doch keine Drehgenehmigung, also sie durften in der Halle, aber nicht den Flughafen selber. Also haben sie den Flughafen in den Flughafen gebaut. Und sie durften diese Maschinen nicht benutzen, weil, und das hat er dann zitiert, Tiere nicht so prozessiert werden.
Wie Taschen.
Das war die Begründung, warum sie nicht die original Durchleuchtemaschinen benutzen durften, weswegen sie selber welche bauen mussten.
Ja, da konnte er gleich sein nächstes Buch drüber schreiben.
Ja, tatsächlich. Also das hat er dann halt in diesem Podcast erzählt, das war sehr, sehr, sehr witzig. Tiere werden so nicht prozessiert, deswegen dürfen die Originalmaschinen nicht genutzt werden. Fand ich sehr gut.
Mein Sohn hat heute mir die Frage gestellt, aus dem Nichts. Sagt Papa.
Kommt jetzt die moralische Frage, die du eben angekündigt hast?
Ja, das ist die moralische Frage.
Alles klar.
Aber ich bin jetzt nochmal wieder drauf gekommen, wegen des Prozessieren. Ach, wegen des großen Flughafens, in dem ich mir vorgestellt habe, dass man sich da gut verirren kann. Sagt Papa, es ist keine moralische Frage. Habe ich moralisch gesagt? Es ist keine moralische Frage. Was fändest du schlimmer, wenn du deine Eltern verlieren würdest? wenn du sie, also nicht verlieren im Sinne von sie sterben, sondern du weißt nicht, du musst sie suchen, du findest sie nicht. Mhm. Wenn du sie in einer großen Menschenmenge suchen müsstest oder in einer Käsescheibe, die so groß ist wie ein Haus.
Ich finde sehr wohl, dass das eine moralische Frage ist.
Und jetzt möchte ich diese Frage einfach an dich weitergeben.
Das ist doch super einfach zu beantworten.
Die Käsescheibe?
Auf jeden Fall sicher. In der Käsescheibe.
Weil es cool ist, in der Käsescheibe zu sein?
Vorausgesetzt, in der Käsescheibe gefunden werden zu können, ist nicht gleichbedeutend mit ist erstickt.
Nein, nein, nein. Ich habe nicht verstanden, warum er Käsescheibe gesagt hat. Weil es, später kam heraus, dass es eher wirklich so ist wie ein Haus aus Käse.
Okay, aber auch mit Räumen, also
es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr groß. Es ist sehr groß und alles besteht aus Käse. Ob es jetzt wirklich Räume sind oder nur Gänge oder wie das genau ist, weiß man nicht. Aber er hat dann schon auf näheres Nachfragen gesagt, dass man sich durchaus durch den Käse durchessen kann.
Ja, ist doch super gut.
Also ich habe erst gedacht, in der Menschenmenge, also ich habe jetzt nur daran gedacht, ich will meine Eltern finden. Mhm. Vorteil beim Käse.
Sobald du irgendjemanden gefunden hast, sind es deine Eltern. Weil sonst ist er ja niemand.
Fair. Aber vor allen Dingen, sie hören dich, wenn du rufst. Mhm. In der Menschenmenge ist schwieriger. Mhm.
Jetzt weiß ich nicht, wie gut schallabsorbend
Käse ist. Der Käse ist. Aber die Menschenmenge murmelt und das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen.
Ja.
Okay. Ich habe gedacht, in der Menschenmenge kannst du Leute befragen.
Ob sie die gesehen haben.
Ja, aber andererseits, die bewegen sich die ganze Zeit. Das heißt, du bist nie fertig. Also es ist einfach so ein elendiges, ewiges...
Es geht nicht darum, fertig zu werden, sondern nur die richtige Person zu
finden. Ja, treffen, aber weil die sich bewegen, kannst du ständig aneinander vorbeilaufen. Ja, im Käsehaus kannst du auch aneinander vorbeilaufen.
Ja, die Eltern bewegen sich auf das...
Würde ich denken, dass die sich bewegen. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht verschwunden. Vielleicht suchen die sich auch gegenseitig. Ja,
vielleicht haben sie sich auch bewegt und denken sich, wir bleiben jetzt hier und werden dann gefunden.
Ja, könnte sein. Da kannst du systematisch vorgehen im Käsehaus.
Ja, das ist leichter als in einer großen Menschenmenge. Und generell viel weniger verwirrend.
Ich würde es, glaube ich, vor allen Dingen für die besondere Erfahrung in so einem Käsehaus zu sein bevorzugen.
Ich würde mich nicht durch alle Wände essen, aber ich würde in jeden Raum, den ich bereits abgesucht habe, so Marker hinterlassen.
Oh,
man kann auch Nachrichten reinbeißen in die Wand. Wenn ihr das lesen könnt, bleibt stehen. Oder kommt nach Norden.
Ich gehe nach Norden, genau.
Ja.
Das ist gut. Käse, wenn Nachrichten in die Käsewände beißen, ist natürlich schwierig. Sieht alles sehr gleich aus. Also das ist schon schwierig, da reinzuschreiben.
Ach, ich schreibe mal auf, alles über Nachrichten im Käsehaus. Das finde ich ganz gut.
Aber das Entscheidende, warum ich das so schön fand, war, dass ich wirklich, also ich habe ja auch so ein Gehirn, das in kuriose Richtung manchmal denkt, aber ich fand die Konstruktion der Frage so unerreichbar. Also da hinzukommen, weil er muss sich ja irgendwas gedacht, es war nicht nur, ich will irgendwas Quatschiges sagen, sondern er muss irgendwie sich irgendeine Frage muss er sich schon gestellt
haben. Ein bisschen random ist es schon.
Ziemlich.
Und vielleicht wollte er auch eigentlich primär was Quatschiges fragen.
Der Zusammenhang, in dem er das gemacht hat, hat mich komplett kalt erwischt. Weil es nicht so eine lockere Unsinnstimmung war. Mhm. Sondern er saß da so und hat ein bisschen, wir haben vorher nicht geredet, und dann hat er sich irgendwie offensichtlich vorher Gedanken gemacht und dann wollte er das von mir wissen.
Aber
und es war auch nicht so nach dem Motto, ich will dir jetzt gefallen, weil ich weiß, dass du Unsinn lustig findest.
Ja, möglicherweise hat er sich einfach mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie es ist, die Eltern suchen zu müssen.
Und was war für ein guter Ort? Das war ein schwieriger Ort.
Ja, also vielleicht ist so die Urangst, das in der großen Menschenmenge zu tun. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon mal passiert ist. Ging er schon mal verloren? Das
nee.
Passiert ja mit Kindern
ab und zu mal. Ja, warum ist er überhaupt darauf gekommen, auf dieses Elternsuchen, Eltern
genau.
verlieren?
Genau. Und da habe ich jetzt gedacht, dass dann vielleicht der Ursprung ein ernster war und dann ist ihm aber kein adäquater Vergleich. Und dann kam er auf die Käse.
Das kann sein. Er hat über diese Menschenmenge nachgedacht. Ich verliere diese Menschenmenge und was ist vielleicht schlimmer oder genauso schlimm oder weniger schlimm?
Das finde ich viel interessanter. Warum denkt er, dass Käse noch schlimmer sein könnte? Weil eigentlich spricht alles für den Käse. Dass man sich für den Käse entscheidet.
Ich glaube, er hatte auch Lust darauf, sich durch das Käsehaus zu essen.
Vielleicht hat er Hunger.
Das könnte sein. Habe ich ihm nichts zu essen, müssen wir anrufen.
Ist das nicht, so ein Klischee von kleinen Jungs, dass sie immer essen können? Kannst du es bestätigen?
Nein.
Kannst du nicht bestätigen?
Nein.
Ist nicht so. Mm-mm. Aber kennst du das Klischee?
Ja.
Gut.
Choked, können wir fast sagen.
Ist nicht so. Ist mal so ganz unterschiedlich. Das hängt vielleicht auch vom Alter ab. Ich glaube, das ist eher das Klischee so für Jugendliche. Okay. So zwischen so 12 und 17.
Also
so
kommt vielleicht noch.
Fio bei der Bill Cosby Show ist so ein Beispiel.
Ja, ein gutes Beispiel für alte Menschen.
Und dann haben wir mich neulich auch mit ihm unterhalten. Wir hatten so ein, bei eBay haben wir was bestellt oder bei irgendeinem so Gebrauchtwaren, Kleidungsdings. Und dann wurde uns aber das falsche Paket zugeschickt. Und dann haben wir so ein Baby-Handy bekommen, so ein Spiel-Smartphone mit so Knöpfen, wo du drauf drückst und dann wird da gesungen oder ruf mich an, ich bin dein Freund. So. Alter, und dann kriegt meine 10-jährige Tochter und mein fast 8-jähriger Sohn das in die Hand und es ist einfach richtig schlimm, weil sie es mega geil finden und den ganzen Tag drauf rumdrücken. Und einer der Knöpfe singt dann Hallo, hallo. Und dann geht der Text irgendwie weiter. Ich rufe dich jetzt an. Geh doch bitte ran. Irgend so ein Lied kommt dann. Schrecklich.
Klingt furchtbar.
Und dann hatte ich aber einen Ohrwurm von diesem Hallo, hallo. Aber ich konnte mir den weiteren Text, wie jetzt eben gerade, auch nicht merken. Und dann lag ich auf dem Sofa und es ging irgendwie, und dann hab ich einfach in den Raum gesungen. Hallo, hallo, die Mumie klaut den Kofferraum. Und danach konnte ich 5 Minuten nicht mehr aufhören zu lachen, weil ich mir dann mit meinem Sohn gemeinsam vorgestellt habe, was das wohl bedeutet.
Die Mumie klaut den Kofferraum.
Weil ich, also ich weiß nicht, wo es herkam, wie die Käsescheibe, deswegen komme ich gerade drauf. Aber ich habe mir dann sehr lange vorgestellt, wie man einen Kofferraum klauen kann, wo doch ein Kofferraum eigentlich nichts
ein,
ist.
Ein Teil des Autos
ist. Es ist ein Teil des Autos, aber der Kofferraum selber ist ja Luft.
Nee, ich würde sagen, wenn du dir wenn du ein sehr scharfes, langes Skypay hast, dann kannst du von einem Auto den Kofferraum abschneiden.
Genau darüber wollte ich mit dir reden. Das ist jetzt nämlich der interessante Teil. Was ist der Kofferraum und kann man den Kofferraum vom Auto trennen und ist es dann wirklich nur noch der Kofferraum?
Also es kommt darauf an, was für eine Art von Auto. Das muss man schon mal festhalten.
Ja, wir versetzen uns mal so in die 70er Jahre zurück,
ja,
in diese Kastenwagen.
Habe ich auch gedacht, so ein alter Mercedes, so,
ja, genau.
So ein olivgrüner, froschgrüner Mercedes.
Ja.
Der auch keine Verbindung hat zwischen der Rückbank und dem Kofferraum.
Wir denken an Pulp Fiction.
Ja, da haben wir jetzt kein Mercedes, aber was auch immer das für ein Auto ist. Aber ein separater Kofferraum,
ja.
Nicht wie man das jetzt von Kombis kennt,
genau.
Dass man auf der Rückbank nach hinten guckt und dann kann man...
Um die Regenjacke hervorzuholen.
Genau, sowas. Daran würde ich jetzt auch nicht denken, aber auch da geht's, möchte ich sagen. Nämlich eigentlich immer hinter der Rückbank. Außer wenn das Auto den Motor hinten hat, das gibt's ja auch.
Ja, das ist auch bestimmt. Ja, richtig.
Da gibt's das auch.
Aber nehmen wir jetzt mal so ein Mercedes, wie du ihm gesagt hast. Und
ja.
Jetzt schneiden wir mit dem Skalpell, dem sehr langen Skalpell, und dann sagen wir so ein Lichtschwert vielleicht. Mhm. So ein langes Lichtschwert, das funktioniert, glaube ich, besser. Schneiden wir ziemlich nah, also es muss ja, der Rand, die Begrenzung des Kofferraums muss ja mitkommen.
Ja. Das heißt, wie beim Gesicht, wenn man das Gesicht zeigen möchte.
Wie beim Gesicht. Ja. Das heißt, wir säbeln möglichst nah hinter der Wand.
Hinter der Lehne der Rückbank.
Genau.
Ja.
So, dass wir von oben einen Schnitt machen, dann unter dem Boden des Kofferraums.
Mhm.
Und dann aber nach hinten und oben der gesamte Teil. Also die Klappe ist dabei und hinten muss natürlich auch mit Rücklichtern wahrscheinlich
irgendwie. Ja. Du könntest jetzt sehr fein filetieren und das noch wegschneiden, aber...
Und jetzt steht die Mumie mit ihrem Lichtschwert und macht einmal so und so und nimmt den jetzt weg. Und jetzt stell dir vor, das Ergebnis dessen liegt da so. Würdest du dann sagen, da liegt ja ein Kofferraum?
Ja, auf jeden Fall.
Da liegt ein Kofferraum, 100%, würdest du sagen?
Auf jeden Fall. Wirklich auf jeden Fall. Ich habe es wirklich exakt genau vor Augen und ich würde sagen, Alter, wer hat denn den Kofferraum da abgeschnitten? Das würde ich sagen. Oh, da ist die Mumie, alles klar, also, Frage beantwortet.
Okay, und jetzt würde ich denken, die Mumie kann das nicht einfach machen am Auto, das am Parkrand steht. Übrigens habe ich gerade gelernt, ein Parkplatz ist kein Parkplatz, sondern ein Parkstand. Ein Parkplatz ist ein Platz mit vielen Parkständen. Der Fachbegriff heißt Parkstand.
Also
wo ein Auto stehen kann.
Vorm Auto, vorm Haus.
Ist ein Parkstand.
In der Straße ist ein Parkstand.
Das ist kein Parkplatz frei.
Ist kein Parkstand frei.
Okay. Das ist genau die Unterscheidung.
Wird sich nicht durchsetzen.
Nein, es hat sich auch nicht durch. Ist auch nichts Neues. Ist nur der Fachbegriff sozusagen für die Verkehrsnerds unter uns. So, jetzt habe ich mir vorgestellt, die Mumie wird diesen Kofferraum eigentlich nicht vor Ort klauen.
Wozu auch?
Also wozu ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist, dauert zu lange. Das heißt, die Mumie muss das ganze Auto wegnehmen. Das Auto irgendwo in der Garage, in so einem Hinterhof, in so einem schummrigen Viertel sezieren. Den Kofferraum abschneiden, wie so, gesagt.
Ja.
Den Kofferraum wegschneiden. Und dann müsste die Mumie aber das Auto zurückbringen, weil sie sonst ja das Auto geklaut hätte.
Warum kann sie das nicht am Parkstand machen?
Ah, ich habe mir das so vorgestellt, dass das zu lange dauert und zu aufwendig ist und Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das heißt, wenn die Mumie
den Kofferraum klaut... Ein ganzes Auto zu klauen ja auch.
Ist ja, auch ja und jetzt nimmt... Aber das kann die, das ist eine Mumie. Jetzt ist die Mumie unterwegs, fährt das irgendwie weg, hat das kurz geschlossen, hat vielleicht auch den Schlüssel vorher geklaut und jetzt bringt sie aber das Auto zurück ohne den Kofferraum.
Ja?
Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man nicht etwas klauen kann, wenn man den Teil, der drumherum war, hinterher zurückbringt. Also wenn ich jetzt ein Portemonnaie nehme, na doch, vielleicht schon. Und dann nehme ich 20 Euro raus und dann bringe ich das Portemonnaie zurück, habe ich 20 Euro geklaut.
Das hast geht du 20 schon, Euro geklaut und vor allem bei dem Beispiel mit dem Lichtschwert ist ja auch einfach die vorderen zwei Drittel des Autos nur noch da.
Ja,
hast
genau.
Du das hintere Drittel geklaut.
Ja, nicht das Drittel. Wenn man
ungefähr
so
jetzt
wegschneidet, dann ist schon, würde ich sagen, ist nur ein Siebtel ungefähr
des Autos. Nein, das kommt... Nein.
Aber legen wir es ja, unten ist ja auch noch was unter dem Kofferraum.
Ja, aber...
Das ganze, wie heißt das da unten, das Blech, das...
Unterboden.
Der Unterboden
des Autos. Aber wie ich jetzt dieses beschriebene Auto malen würde... Jetzt kommt es darauf an, wo die Reifen nämlich aufhören, die hinteren Reifen.
Kann die Mumie das Auto überhaupt zurückfahren?
Wenn ich jetzt dieses Auto in meinem Kopf mir so vorstelle, dass die Reifen vor dem Kofferraum sind, dann reicht doch ein Schub mit dem Lichtschwert und dann hast du die ganze...
Also willst du es bis unten zur Straße durchsägen?
Ja, also weil... Ja, also
nicht machen.
Ist ja nicht bis zur Straße, sondern halt da drüber, weil das ja da drüber schon aufhört.
Aber dann hast du zu viel geklaut. Dann hast du mehr als nur den Kofferraum geklaut. Dann
hast du auf jeden Fall den ganzen Kofferraum
geklaut. Hast du auch, aber noch mehr. Ich klaue nur den Kofferraum. Das ist genau das. Deswegen muss ich so lachen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Also dann das Motiv kam noch später. Wer ist die Mumie? Warum macht die das? Was soll das? Aber ich habe mich richtig lange darüber aufgehangen, dass ich dachte, es macht keinen Sinn. Der Satz ist so absonderlich, weil man einfach keinen Kofferraum wirklich gut klauen kann.
Kann man schlecht klauen. Und man hört auch selten davon, dass Kofferräume
geklaut
werden. Egal ob Mumie oder nicht.
Und dann habe ich überlegt, gibt es noch was anderes? Also natürlich kannst du sagen, ich habe ein Zimmer geklaut oder einen Balkon oder so. Aber irgendwie ist der Kofferraum noch realitätsnäher, weil es halt Autodiebstahl sehr viel gibt. Grand Theft Auto ist ein eigener Tatbestand. Und mir ist wenig eingefallen, was an die Qualität von dem Kofferraum
rankommt. Qualität im Sinne von...
Irgendwie so irritierend, dass ich das nach dem... Das ist ja mein Satz, das ist ja mir entsprungen,
ja.
Dass ich selber so verdutzt darüber war.
Verdutzt. Ja, verstehe ich. Ist denn eine Mumie eigentlich ein Zombie in Leinen eingewickelt? Was unterscheidet eine Mumie von einem Zombie?
Naja, eine Mumie ist auf jeden Fall ein in Leinen eingewickelt. Also es ist schon irgendwie ein Pharao, würde ich sagen.
Also der muss mal... ein Pharao
gewesen sein. Außer Pharaonen wurde, glaube ich, niemand mumifiziert, oder?
Wenn du eine Mumie im Fernsehen siehst.
Dann echt,
meinetwegen
auch. Das ist doch so eine RTL-2-Reportage nach der Flut oder so, wenn die Leute interviewt.
Hast du immer das Gefühl, dass da ein Pharao drinsteckt?
Nein.
Ist The Rock für dich ein Pharao?
Das ist ein Gedanke, den ich aktiv vor vielen Jahren einmal hatte.
Ja.
Dass das wohl immer Pharaonen sein müssen, dass sie deswegen sehr viel seltener als Zombies
sind. The Rock ist auch der Scorpion King und gar keine Mumie.
Aber der stimmt, The Rock ist der Scorpion King.
Ja.
Der Rock.
Der
Man kann nicht
Dwayne
The Rock zu der Rock übersetzen, das geht nicht. das ist, wer spielt denn eigentlich die Mumie bei die Mumie? Ralph Fiennes ist der Protagonist.
Nein, Brandon Fraser.
Ach, Brandon. Brandon oder Brandon?
Brandon.
Brandon Fraser ist nicht Ralph. Ralph Fiennes, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Fiennes.
Ja. Ralph Fiennes ist nicht die Mumie.
Ja.
Und auch nicht der Protagonist, der Brandon Fraser ist.
Hat nichts damit zu tun.
Brandon Fraser hat kürzlich in dem A26 geilen Film The Whale gespielt.
Ja, kürzlich.
Vor auch schon 3 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, auch schon 3 Jahre her.
Den will ich unbedingt sehen. Der ist, glaube ich, wirklich toll.
Kann sein.
Da war er einen Oscar gewonnen?
Ich glaube, ja.
Wer spielt denn nun die Mumie?
Mr. Nobody, keine Ahnung.
Ich habe die Mumie mit Lord Voldemort verwechselt.
Das sind unterschiedliche Figuren. Lord Voldemort ist auch kein Zombie und kein Taro.
Also was passiert denn mit den Mumien, dass sie so werden? Sind die verflucht? Weil die liegen da 4000 Jahre. Wir wissen, die menschliche Geschichte ist sehr weit zurück.
Das wissen wir hier in diesem Podcast.
Und jetzt passiert was plötzlich? Die werden betreten von Grabräubern.
Ja, meistens und dann wird da irgendwas entweiht oder ein Heiligtum
betreten. Dann liegst du da 4000 Jahre und dann kommt irgend so ein schmieriger Gauner in deine Pyramide und dann musst du anfangen rumzuwandern.
Vielleicht hast du da auch langsam Bock, mal wieder was zu erleben.
Also Mumien sind super unterrepräsentiert in Popkultur.
Ja, wahrscheinlich.
Außer Brandon Fraser fällt mir niemand ein, der das ausgegraben hätte.
Scooby-Doo. Regelmäßig.
Der hat mit Mumien zu tun?
Der hat viel mit Mumien zu tun gehabt.
Und ich würde denken,
Wie sehen, wenn du jetzt eine Mumie auswickelst, ist das dann wie ein Zombie oder wie ein Skelett?
Nein, nicht wie ein Skelett. Die werden ja extra mumifiziert, damit sie Zombies sind. Das ist das Ziel. Ich glaube, die sehen sogar noch besser aus als ein Zombie. Die sind ja unversehrt. Die haben keine Löcher im Kopf oder
nur in der Nase, wo man das Gehirn rausgezogen
hat. Genau, aber die Nase ist, glaube ich, auch intakt. Das Gehirn, aber guck mal, das ist ja auch komisch. Mumien haben aus meiner Wahrnehmung, wie sie dargestellt werden, einen eigenen Willen und sind klug. Im Gegensatz zu Zombies. Die sind ja einfach nur tot, die von Bakterien oder Viren reanimiert werden, um sich weiter. Die sind ja mindless.
Nicht alle, aber ja.
Also in der Regel sind Zombies mindless. Und Mumien unterstelle ich schon eine gewisse Schleue. Was komisch ist, weil denen ja das Gehirn rausgezogen wird.
Das stimmt. Was passiert? Also es ist ja allgemein bekannt, wenn man vom Zombie gebissen wird, wird man zum Zombie.
Ja.
Wenn man vom Vampir gebissen wird, wird man zum Vampir. Was passiert, wenn du kurz nacheinander von Zombie und Vampir gebissen wirst? Was obsiegt? Bist du da ein Zombie-Vampir?
Ich glaube, der Zombie gewinnt.
Der Zombie gewinnt? Also man ist dann nur Zombie?
Ja, weil der Zombie dich tötet und als Vampir
stirbst. Nicht unbedingt. Es kann ja sein, dass du nur gebissen wirst und dann wirst du noch gerettet, weil Rick Grimes kommt.
Nee, ist es nicht so, dass du bei Zombie, dass du erst ein Zombie wirst, wenn du stirbst?
Manchmal.
Kommt auf die Zombie
Logik
an.
Nee, also da ist es bei Walking Dead ist es entweder oder. Du stirbst auf natürlichem Wege, dann wirst du zum Zombie. Ja. Oder du wirst gebissen, dann wirst du innerhalb von, und das ist dann immer ein bisschen, wie es zum Plot passt, sagen wir mal 1,5 Tagen zum Zombie.
Ach so, ich dachte, man stirbt an der...
Ja, kann sein, dass es unterm Strich so erklärt wird, aber das verursacht dann halt einen schnellen Tod, der dich zombifiziert.
Mhm. Ja, ich weiß, wer gewinnt da? Der Vampir, wie ist denn das? Werwölfe killen einfach nur, ne? Die werden nicht, die geben ihr Werwolf...
Werwölfe? Ja, das ist was ganz anderes.
Die geben ihr Werwolftum gar nicht weiter, ne?
Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube...
Wie wirst du denn zum Werwolf?
Ich glaube, wenn du vom Werwolf gebissen wirst. Aha. Aber auch nicht immer. Bei Harry Potter zum Beispiel nicht. Aber bei Buffy, ja. Da würde ich Buffy als...
Dann sind Werwölfe und Vampire nehmen. Bei Buffy ja ziemlich austauschbar.
Außer ja, mit dem Unterschied, dass Werwölfe nur bei Vollmond eine Rolle spielen und vor allem sich noch viel weniger selber unter Kontrolle. Dann sind sie einfach wilde Tiere.
Das ist wieder Hulk sozusagen.
Ja, genau. Wieder Hulk.
Und Werwölfe haben ja noch ein normales Leben als Menschen außerhalb, ne?
Genau. Könnten die Sonne und so. Und die Vampire sind einfach nur Menschen, die aber nichts Gutes mehr an sich haben, nur böse sind und nur Böses wollen und töten und so.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Zombies deswegen im Vorteil sind, weil Zombies einfach alles verrotten und zerstören. Da muss nichts aufgebaut werden, sondern die
killen. Bei Vampir muss was aufgebaut werden.
Ja, bei Vampir, da passiert ja noch was. Da hast du noch einen, also der Zombie würde auch den Vampir töten.
Also beim Vampir wird auf jeden Fall die Seele beseitigt.
Und beim Zombie irgendwie alles.
Ja, da wird alles beseitigt, das ganze Menschsein.
Das ist gründlicher, der Zombie.
Gründlicher, wie Schotti.
Der Tatortreiniger.
Das würde, als würde Schotti einmal durch den Körper durchreinigen. Ja, ja, das müssen wir zur Wiedervorlage stellen. Das muss man nochmal länger drüber nachdenken. Beteiligt euch gerne.
Wollte ich ein Lied draus machen. Hallo, hallo, die Mumie klaut den Kofferraum. Und dann überlege ich, wie es weitergeht. Felix Baumgartner, Entschuldigung, jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir
angekündigt haben. Felix Baumgartner ist weder Zombie noch Mumie und auch garantiert kein Vampir, weil er ist tot.
Felix Baumgartner ist tot.
Der hat es nicht geschafft, sein Hobby zu überleben. Der ist an seinem Hobby gestorben.
Und
wobei der sein Hobby auch ein bisschen zum Beruf gemacht hat, muss man sagen.
Ja, aber ich würde sagen, das ist ein Beispiel von, im Englischen sagt man pushing the envelope oder sein Glück herausfordern, sagt man im Deutschen. Der hat einfach weitergemacht. Und
was ja auch sein gutes Recht war.
Immer am Limit.
Aber ich sag mal so, auch wenn es das heutzutage so nicht mehr gibt, aber ich benutze das jetzt mal als allgemeinen Begriff, Links-Twitter ist very amused.
Ja, weil Felix Baumgartner nicht nur durch seine riskanten, halsbrecherischen Stunts aufgefallen ist, sondern auch
durch seine dummen politischen Äußerungen.
Mhm. Trotzdem wünscht man ja niemandem den
Tod. Nö, hat ja auch niemand vorher, wobei manche vielleicht, aber ja. Ob man jetzt traurig sein muss deswegen, wir waren ja bei Le Pen auch nicht traurig, hatte ich der...
Der war aber alt.
Ja, der war alt. Aber hätte sich jetzt...
Ach, ich weiß.
Würde ich jetzt Hitlers Tod traurig
machen? Aber Felix Baumgartner ist nicht Hitler.
Nee, das ist mir schon klar. Aber das klingt ja wie so ein Ultimativum von dir, zu sagen, dass man sich...
Ich würde mir kein... Wir haben ja mal darüber geredet, dass ich gesagt habe, wenn ich einen Menschen töten müsste auf der Welt, wen würde man dann rausnehmen?
Also Felix Baumgartner.
Schnell bei Donald Trump.
Roberto Blanco.
Und Felix Baumgartner, nein, der soll nicht tot sein. Niemand soll sterben.
Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, er soll tot sein, aber man muss dem jetzt ja auch nicht groß hinterher trauern.
Muss man nicht. Wir trauen wenig Leuten hinterher. Wir haben ja nicht mal dem Menschen am See hinterher getraut, weil wir nicht mal wussten, dass er gestorben ist.
Ja, das stimmt. Da hat man fast dem Wels mehr hinterher getrauert. Ja. Ich würde auch dem Wels nach wie vor mehr hinterher trauen als Felix Baumgartner. Aber das bin nur ich.
Das ist ein Menschenleben mehr wert als ein Weltsleben.
Ja, da muss man, ich denke nicht in solchen
Kategorien. Auf jeden Fall ist ein Menschenleben mehr wert als ein Weltsleben.
Ja?
Ja, wenn du die Entscheidung treffen könntest, erschieße ich ein Wels oder einen Menschen.
Welchen
Menschen? Und du weißt nicht, welchen Menschen. Ja, du weißt nicht, welchen Wels.
Ja, dann nehme ich den Wels.
Siehst du? Deswegen ist ein Weltsleben für dich weniger wert als ein
Menschenleben. Ja, auch mit deutlich mehr Repercussions verbunden. Wie sagt man das auf Deutsch? Mit deutlich mehr negativen Auswirkungen, einen Menschen zu erschießen
als ein Wels. Niemand erfährt es. Dass du es warst. Es ist einfach ein anonymer Mord.
Das ist auch ein bisschen egal, wie man sich entscheidet.
Nee, finde ich nicht.
Nee, natürlich nicht. Ist ja auch eigentlich nicht so. Aber es gibt einen kleinen Teil in mir, der sagt, Leben ist Leben.
Wels oder Kaninchen?
Random.
Unterscheidest du gar nicht?
Der Unterschied...
Wels oder Katze?
Ja, auf jeden Fall den Wels. Aber der ist mir halt näher als...
Okay, gibt es noch andere Tiere außer gibt es noch andere Katzen, die dir näher sind, außer.
Weißt du, was der Unterschied ist? Der Wels hat safe noch nie einen Menschen etwas Schlechtes getan,
außer in den hohen Gebissen. Dieser Wels hat 5 Menschen angeknabbert.
Ja, weil die sich in seinem Territorium
aufhalten. Ich glaube, Felix Baumgartner hat niemanden angeknabbert, außer
der hat angezündet. Der hat gezündelt, der hat Stimmung gemacht.
Ich wollte jetzt mehr so darauf gucken, ob es außerhalb von Katzen bei dir noch andere Tiere gibt, die du eher verschonen würdest als andere Tiere.
Hunde.
Also, wir machen jetzt nicht den Vergleich Pferd-Ameise, da würdest du sicherlich die Ameise, sondern so...
Ich mag Pferde ja nicht so
gerne. Okay, dann nehmen wir ein Reh und eine Ameise. Du wirst wahrscheinlich die Ameise erschießen.
Ja, auf jeden Fall.
Erschießen, wie unsinnig.
Naja, wir haben den Wels auch erschossen, dann müssen wir so weitermachen.
Aber gibt es so in ähnlich kategorisierten Tieren, du würdest einen Hund eher nicht erschießen im Vergleich zu einem Fuchs?
Ja. Ja. Also Hund und Katze sind auf jeden Fall über Mensch.
Über Menschen?
Ja.
Würdest du einen random Menschen eher erschießen als einen random Hund?
Wie alt ist der Mensch?
Weißt du nicht.
Also ich schieß blind oder was?
Ja.
Ja, Mensch. Du würdest... Nein, natürlich nicht, Alter. Natürlich nicht. Aber... Kann ich dann mich erschießen stattdessen?
Nein.
Dann den Menschen.
Na, vielleicht trifft es dich, weil es ja random.
Ich schieße einfach irgendwo hin und irgendein Mensch fällt dann tot um. Ja, es gibt viel mehr Menschen als Hunde, glaube ich.
Es gibt mehr Menschen als Hunde, deswegen erschießt du den Menschen?
Ja.
Okay.
Dann habe ich so
eine moralische Frage zur Mumie gekommen.
Guck mal, ich habe da so...
Ach nee, die Mumie war gar nicht die
moralische. Viel mehr als aus der Käsehausgeschichte. Aus der
Käsehausgeschichte.
Ich weiß nicht, also ich glaube, man hat mehr Chancen, eine Existenz zu beenden, wo das Ende der Existenz einen positiven Effekt hat als beim Hund.
Wow, das ist aber ein wirklich düsterer Blick auf die Menschheit.
Nicht wahr?
Wie viel Liebe jeder Mensch geben kann.
Ja,
wie viele Hunde jeder Mensch kuscheln kann.
Also erstmal, das ist eine ganz schlechte Kategorie, weil kein Mensch kann so viel Liebe geben wie ein Hund.
Oh Gott, du bist einer von diesen Dog-Lovers.
Ja, natürlich.
Oh, mich nerven diese ganzen Hunde-Memes, wie die einfach nur sich darin begnügen, wholesome-mäßig zu zeigen, wie lieb Hunde sind. Ich kann diese Vermenschlichung von Hunden nicht. Das ist ja auch eine Vermenschlichung, indem man... Das ist total paradox alles.
Du vermenschlichst ja auch Menschen.
Man vermenschlicht... Ich vermenschlich keinen Menschen.
Natürlich.
Man kann Menschen nicht vermenschlichen.
Und du kriegst es trotzdem hin. Das ist nicht beeindruckend.
Indem ich Felix Baumgartner humanisiere.
Was fällt dir ein? In unserem gemeinsamen Podcast... Felix Baumgartner als Menschen darzustellen. Das passt mir ja gar nicht.
Ja, hast du noch was anderes zu Felix Baumgartner, außer dass er tot ist?
Und nee, auch da gab es gute Memes. Muss man wirklich sagen. Er hatte auch seinen Unterarm tätowiert, Born to Fly. Das hat jemand gepostet und darunter geschrieben, na, auf jeden Fall nicht Born to Land. Und das fand ich ganz gut. Aber okay.
Also, ich weiß. Mal, abgesehen davon muss ich schon auch noch sagen, das ist halt schon auch, wenn ich jetzt mal die ganze politische Geschichte ausklammer, schon was Besonderes, was der gemacht hat mit seinem Leben. Also das finde ich schon auch irgendwie respektabel.
Wie Reinhold Messner.
Ja.
Ja.
Dass der wirklich Grenzen ausgetestet hat, dass der auch eine Aufmerksamkeit darauf gezogen hat, dass der ist schon irgendwie krass. Also ja. Habe ich auch schon Respekt vor. Was
ja, der, ist auch eigentlich auch ein ganz gutes Ende für dieses Leben. Wenn man das ja als Geschichte sich anschaut. Dann kann der ja nicht mit 90 an Altersschwäche
einschlafen. Nein, er starb, wie er gelebt hat, genau. Bla bla bla. Kann man alles, hätte er wahrscheinlich trotzdem nicht drauf eingeschlagen.
Wahrscheinlich hätte er das nicht getan.
Das kann man schon sagen, er ist das Risiko eingegangen bewusst.
Ja.
Immer wieder. Er hat Dinge getan, wo man nicht sagen kann, das ist auf jeden Fall sicher. Es kann nichts passieren.
Das stimmt. Großer Feind des Frauenfußballs im Übrigen.
Ja.
Hoppala. Das war auf jeden Fall einfach ein Arschloch. Sterben muss er deswegen nicht, aber weinen muss man deswegen jetzt auch nicht.
Ich habe auch nicht geweint.
Hast du nicht.
Die meisten Leute haben nicht
geweint. Weißt du, wo ich geweint habe? Deine
Familie hat vielleicht geweint.
Ja, wahrscheinlich hat die Familie geweint. Dann sind es auch Arschlöcher. Weißt du, wo ich geweint habe? Und nicht zum ersten Mal.
Du darfst nicht über den Tod eines Vaters weinen.
Na? Bei Drachenzähm leicht gemacht.
Und den habe ich noch nicht gesehen.
Alle drei Teile sind fantastisch.
Yeah.
Ich liebe diese Filmreihe. Und jetzt gibt es ja den nochmal als Echtverfilmung, wobei das offensichtlich alles 1:1 die Szenen aus dem Original-Animationsfilm sind, wo ich mich frage, why?
Ja.
Also warum sollte man sich das nochmal angucken? Der ist ja auch noch nicht so alt.
Und das sind das DreamWorks-Filme?
DreamWorks,
ja.
Genau. Und jeder einzelne Film davon bringt mich zum Heulen wie ein Baby.
Aber wie heißt How to Train a Dragon?
Ist How to Train a Dragon, ja.
Besserer Titel, muss man sagen.
Ich finde beide nicht gut.
Nein, das stimmt auch.
Beide sind nicht gut. Aber die Filme sind wirklich, ich glaube, es sind einfach die besten Animationsfilme, die es gibt. Und
wirklich?
Ohne Zahn, der Drache ohne Zahn oder Toothless auf Englisch, ist die beste animierte Figur aller Zeiten.
Mm.
Es gibt sehr viele sehr gute animierte Figuren, aber he takes the cake, sagen wir das so.
Mm-hmm.
Er nimmt den Kuchen.
Besser als Encanto und Frozen
und
Vaiana.
Ich sag Figur.
Nein, der Film aber auch. Du sagst, das ist eine
beste. Ich habe gesagt, die beste Trilogie, habe ich gesagt, beste Film. Beste Film. Ja, ich glaube doch.
Mm-hmm.
Also, wenn es darum geht, wie doll mich diese Filme emotional berühren, auf jeden Fall.
Okay.
Bei all den anderen habe ich nicht geweint. Bei Oben habe ich ein bisschen Tränen in den Augen gehabt und bei Toy Story 3 habe ich geheult wie ein Schlosshund. Aber
den habe ich immer noch nicht gesehen.
Nicht so sehr wie bei allen drei Teilen How to Train Your Dragon.
Gut, dass die das auch über drei Teile geschafft haben. Mhm.
Haben sie.
Ja, mich hat der Titel tatsächlich immer ein bisschen abgeschreckt.
Verstehe ich komplett. Und das war total random, dass ich den ersten Teil irgendwann mal geguckt habe und ich war richtig gehuckt von Minute 1 und das hat sich auch so, also die Qualität hat sich gehalten. Cool. Gute Reihe, gute Empfehlung meinerseits. So, eins meiner neuen Lieblingswörter seit einigen Wochen ist das, und das ist in einem Wort geschrieben, habe ich in verschiedenen Artikeln gelesen, Achtung, Loseblattsammlung. Ist dir das ein Begriff?
Nein.
Das ist häufig aufgetaucht im Zusammenhang mit unserem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn und seinen Verwicklungen in die Maskendeals oder auch nicht. Und da, ich habe das Ganze sehr intensiv verfolgt, muss man sagen. Das hat sich ja über einen längeren Zeitraum gezogen. Ist jetzt auch aktuell, wo wir es aufnehmen, gar nicht mehr so wahnsinnig doll im Fokus. Aber da gab es ja eine, auch wie beim Fußballspiel der deutschen Frauen, eine richtige Geschichte hinter mit verschiedenen Abschnitten. Und dann hieß es erst, wir veröffentlichen den Bericht nicht. Und dann wurde er veröffentlicht, aber mit vielen Schwärzungen, was für noch mehr Unmut gesorgt hat. Dann wurde über die Schwärzung gesprochen. Dann haben verschiedene Nachrichtenportale offensichtlich die ungeschwärzte Version geleakt bekommen, weswegen dann die offizielle Version auch dann nochmal offiziell veröffentlicht wurde. Es war ein wilder Ritt. Und einer der Gründe, warum es schwierig war, für diesen Bericht, diesen Maskenbericht, richtig gut recherchieren und das bearbeiten zu können, war, dass es so viele Loseblattsammlungen gab. Damaligen Bundesgesundheitsministerium. Das bedeutet, dass da einfach, also ich stelle mir das so vor, es wurde an keiner Stelle erklärt, aber ich habe es wirklich so oft gelesen, dass ich mir aufgeschrieben habe. Ich stelle mir das so vor, dass es einfach lose Blätter sind, wo irgendwelche wichtigen Informationen drauf standen, die aber nicht irgendwie anders noch archiviert, gesichert, dokumentiert
gewesen sind. Ich hatte in meinem Büro auch eine lose Blattsammlung.
Ich habe auch in meinem Büro eine lose Blattsammlung, aber nicht mit so wichtigen Dokumenten und Inhalten.
Ich kann es mir auch vorstellen, wenn du halt nicht ordentlich eine Ordnerstruktur hast und das ordentlich ablegst und einfach sagst, das kommt da drauf, das ist auch, dann hast du so eine grüne Mappe und dann ist das da alles drin.
Ja, und das kommt dabei raus, wenn Leute in bürokratischen Jobs nicht gut bürokratisch arbeiten.
Ja, ich zum Beispiel.
Du zum Beispiel. Ich hoffe, du hast nicht viele wichtige lose Blattsammlungen.
Also wenn die Leute, für die ich arbeite, irgendwann einen heftigen Skandal produzieren,
ja,
dann mache ich es auch den Untersuchungsausschüssen schwer. Das kann ich dir sagen.
Ja, das ist eines meiner neuen Lieblingswörter. Und jetzt noch mal ein bisschen Hass.
Das benutze ich auch, lose Blattsammlung.
Ich hasse mit all der Kraft meiner gesamten Existenz Febreze.
Febreze ist etwas, was du in die Klamotten sprühst, damit sie gut riechen?
Klamotten, Vorhänge, Räume.
Ja.
Und es riecht nach Febreze immer fürchterlicher als vorher.
Ja, glaube ich schon. Aber gibt es das nicht in verschiedenen Geruchsvarianten?
Kann sein.
Irgendwie Wald und Zitronenfrische und Frühling und...
Dann hat vielleicht meine Frau nicht den besten Febreze-Geschmack. Dann hasse ich möglicherweise nicht Febreze, sondern den Febreze-Geschmack meiner
Frau. Das gibt es, den Geschmack. Dann gibt es das hier in diesem Haushalt.
Mhm.
Warum?
Kann ich dir nicht genau sagen.
Hast du nicht mal
angefangen? Um unangenehme Gerüche zu übertünchen.
Mit anderen unangenehmen Gerüchen.
Für mich unter anderem.
Kannst du auch sagen, guck mal, ich habe schon hier reingefurzt. Jetzt riecht es nicht mehr nach der toten Maus oder so.
Ich glaube, da wäre Febreze beliebter.
Febreze
ist Pups. Ich hasse Febreze so sehr.
Ja, ich finde, ich würde sowas nie machen. Ich würde auch niemals mir einen Wunderbaum ins Auto hängen oder. Weißt du, das ist ja immer so. Damit die Autos nicht nach diesen Polstern riechen, hängst du dir so einen künstlichen Wunderbaumgeruch Cola rein oder was?
Ja, Wunderbaum bin ich sehr ambivalent, weil das so ein krasser Geruch meiner Kindheit ist. Meine Eltern hatten irgendwie immer auch Wunderbäume. Und dann, als ich meinen Führerschein gemacht habe, habe ich mit meinem Bruder ein Auto geteilt. Da war auch immer so ein richtig ekelhafter, billig Wunderbaum drin. Ja, und es hat immer eklig gerochen. Es hat objektiv eklig gerochen. Aber es hat auch sehr speziell gerochen.
Ja, das stimmt.
Und dann hatte man, als dann ich gerade 18-Jähriger, die gefühlte Freiheit, jetzt im Auto irgendwo hinfahren zu können, wo auch immer man hin möchte. Ich bin ja teilweise, als ich meinen Führerschein hatte, einfach nachts ins Auto gestiegen, Cruisen, um Auto zu fahren. In im
wo bist du denn
verlassen. Überall. Einfach irgendwo hin, bis ich irgendwann nicht mehr wusste, wo ich war. Und da habe ich ja noch bei meinen Eltern im Fuhlsviertel gewohnt und dann musste ich mich auf dem Rückweg immer nur an den Flughafen, an den Flughafenausschilderungen orientieren und bin immer irgendwann wieder nach Hause gekommen. Ich habe mich quasi bewusst irgendwo in irgendeine Richtung verfahren und dann bin ich irgendwann umgekehrt und wusste immer, über Flughafenausschilderungen komme ich wieder nach Hause, krass, weil meine Eltern
da waren. Und da war ein Wunderbaum dabei.
Da waren
die Wunderbäume. Es gibt bestimmt noch Wunderbäume, oder?
Auf jeden
Fall. Aber ich habe, also in meiner Kindheit war ich häufig in Autos, in denen es Wunderbäume gab.
Ja.
Nicht mehr.
Nicht mehr. Nee, das ist irgendwie auch so ein Ding aus den frühen 2000er und 90ern, ja. Ich habe auch schon länger keine mehr gerochen.
Die
aber
auch so eine, die waren in diesen Plastiktütchen, die sehr dünnes Plastik waren, wenn wir die auch mal hatten, die auch so eine besondere
Konsistenz.
Ja, die haben sich besonders angefasst, wie so ein sehr harter, fester Schwamm, der war ja so ein bisschen biegsam.
Ja.
Und dann halten die wie lange?
Keine Ahnung.
2 Monate?
Oh, ich hätte es gesagt, 2 Wochen. Aber vielleicht auch 2 Monate.
Ich glaube, viele Leute hatten ihre Wunderbäume auch einfach schon lange hängen, nachdem die Wunderkraft des Gestanks von Ford war. Ein Baumel, der da immer so vorne am Rückspiegel. Scheiße.
Wunderbäume sind echt ein Ding. Waren mal ein Ding. Kein Ding mehr.
Und es hat nie jemand einen Wunderbaum außerhalb vom Auto gehabt. Dann hätte das sich ja auch ins Klo hängen können oder so.
Wenn es so gut funktioniert hätte.
Vielleicht ist die sehr kleine, der kleine Inhalt des Autos, des Raumes geeigneter als ein Badezimmer oder so.
Und wenn der Kofferraum fehlt, noch viel mehr. Also noch weniger Raum.
Die Mumie klaut den Wunderbaum gleich mit.
Okay, und jetzt muss ich von zweiten Mal berichten. Ein zweites Mal, was auf mich zukommt.
Ja, auf uns zukommt.
Auf mich, auf mich, also, auf mich. Schade. Du hast damit leider gar nichts zu tun, weil wenn du dabei wärst, wäre es kein zweites Mal. Oh. Warte. Doch. Wär's doch. Wär's doch. Es ist Folgendes. Wenn man jetzt am 22. Juli meinen Spotify-Jahresrückblick erstellen würde, meistgehörte Künstler, Künstlerin, wäre es mit 100%iger Sicherheit Nina Chuba. Ich habe dieses Jahr so unfassbar viel Nina Chuba gehört und tue es immer noch. Bin nur ihretwegen für einen Tag aufs Hurricane gefahren, habe da mir ihr Konzert angeguckt, war ganz begeistert. Eigentlich kommt sie auch im November in die Barclays Arena, bis auf den letzten Platz, alles ausverkauft. Keine Chance mehr, zu vernünftigen Preisen dahin zu kommen. Nun ist es so, dass vor wenigen Tagen Nina Chuba ihre nächste Albumveröffentlichung angekündigt hat, Mitte September. Und man kann das jetzt vorbestellen. Und ich habe das vorbestellt. Und ich habe mir die Deluxe-Box vorbestellt, bei der ein Ticket dabei ist für das Release-Konzert Anfang Oktober bereits. Nee, nicht bereits, ist ja schon nachdem es veröffentlicht wurde. Aber es ist eine exklusive Show für Menschen, die diese Box gekauft haben. Für 100 Euro habe ich gekauft.
Das Album, die Deluxe-Box inklusive des Tickets kostet 100 Euro.
Jawohl.
Das geht ja fast.
Das ist okay. Da sind noch andere Sachen dabei, ein Trikot und Aufkleber. Und
in Berlin.
In Berlin im Tempodrom. 4.000 Menschen finden dort Platz, habe ich recherchiert. So, das ist am 4. Oktober. Das ist der Samstag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Und ich habe mir das natürlich nur einmal gekauft, weil auch wenn es geht, ich kaufe jetzt nicht zweimal die Deluxe-Box, damit ich jemand Zweites sozusagen mitnehmen kann. Und jetzt ist nämlich der Plan, dass ich da an diesem Freitag oder an diesem Samstag morgens nach Berlin fahre, um mir dieses Konzert anzugucken, dieses Besondere, und dann in Berlin alleine übernachte. Und das ist das zweite Mal, seitdem meine Frau und ich zusammen wohnen, das ist seit Februar 2019, dass ich ohne sie außerhäusig schlafe. Das erste Mal war bei dir zu Hause vor unserer Hochzeit.
Wow.
Und das wird dann das zweite Mal sein, dass ich alleine außerhalb von Hamburg schlafe. Wie findest du diese Information?
Das ist super selten. Ich habe echt oft außerhäusig ohne meine Frau übernachtet.
Ja.
In den letzten 10 Jahren.
Ja. Ich nicht.
Und wo schläfst du dann? In einem Hotel?
Wahrscheinlich. Ist noch nicht gebucht. Aber meine Frau hat richtig Lust, mir was Schönes rauszusuchen, weil ich kann sowas nicht gut.
Nein, musst du nicht.
Ne, ich habe
über. Stehst du doch nur, oder? Dann machst du ja nichts.
Ich schlafe da nur, ja.
Nimmst du ein Motel One?
Ja, es ist doch ein Hotel.
Ja.
Wo ist das Ding?
Man muss jetzt nicht irgendwas Besonderes nehmen.
Die muss nichts Besonderes sein. Ich will nichts Besonderes.
Nein, weil du meinst, deine Frau sucht dir was Schönes raus.
Ja, weil sie da Bock drauf hat. Weil sie Bock hat zu gucken, was ist da in der Nähe. Damit ich es auch dann am nächsten Tag nicht so weit zur Bahn habe. Sowas macht sie gerne. Okay. Und ich nicht. Ich kann das nicht gut, weil ich mich mit solchen Sachen nicht oft beschäftige. Aber ich bin jetzt schon aufgeregt. Es ist am 4. Oktober.
Wegen des Konzertes, weil du alleine da übernachtest?
Oder? Weil ich alleine da übernachte.
Ich liebe das ja. Ich habe das jetzt beruflich ein paar Mal gehabt, gerade mit Berlin. Das ist immer sowas Besonderes irgendwie.
Mhm.
Ich finde das irgendwie, ja, ist schön. Ich mache das gerne.
Ich werde berichten. Ist noch lange hin. Aber ich fand das eine erstaunliche Erkenntnis.
Ja. Ich fühle mich dann auch immer, also gerade wenn es noch im beruflichen Kontext ist, noch mehr, weil dann ist man halt, dann hat man da eine Rolle.
Ja.
Und wenn ich mit einer Rolle da bin, aber alleine dann zum Hotel fahre, einchecke, in mein Zimmer gehe und niemand anderes ist da, sonst hat man ja immer, das ist, fühlt sich besonders an, muss ich sagen.
Ja, weil man dann auch die Rolle abstreift und dann aber keine Anspielstation hat.
Ja, du bist das einfach irgendwie die ganze Zeit. Du bist da, weil. So,
ja.
Und jetzt in dem Fall halt wegen des Konzertes.
Und ja.
Ja, schön.
Ich freue mich ganz so auf das Konzert. Und ja, bin aufgeregt, ich werde berichten. Fahre ja allein nach Berlin.
Ich habe auch noch was. Und zwar habe ich einmal, das habe ich schon vor längerer Zeit passiert, habe ich etwas gemacht, was ich in meiner Kindheit häufig gemacht habe. Dann nie wieder und dann dachte, ey, cool, ich mache das wieder wie früher. Und häufig ist es ja total schön, wenn man was, wenn man Kinder hat, dann wiederholt man viele Dinge, man spielt wieder Lego und so. Ich empfehle niemandem, sich nochmal wie früher mit losgelassenen Bremsen einen Berg herunterzurollen.
Losgelassen?
Ja, also einfach nicht vorsichtig, sondern einfach dich auf den Berg zu legen mit deinem Körper und so runter zu kullern.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Hat man früher doch oft gemacht.
Hat man oft gemacht, ja.
Alter. Und es sieht so harmlos aus.
Was ist zu schnell?
Ich war dort, wo ich die Klassenreise in der 3. Klasse hingemacht habe, in Neugraben.
Hm.
Da gibt es ein Schullandheim. Und das ist in der Fischberger Heide. In der Fischberger Heide gibt es mehrere so Hügel, Erhebungen, wo man, weiß nicht, wo Kies aufgeschüttet ist oder keine Ahnung, warum das da ist. Und da haben wir uns als Kinder einfach 100-mal runtergerollt und hochgelaufen, runtergerollt, hochgelaufen, gekreischt, gejucht. Es war doch einfach total toll, hat sich super angefühlt. Und dann dachte ich, weiß nicht, das ist ja irgendwie, das ist ja, du drehst dich halt. Und dann war das ist so krass. Das ist, man verliert komplett die Orientierung, wo man ist. Es tut scheiße weh, du schlägst auf Wurzeln auf Stein, völlig unkontrolliert. Mir wurde in kürzester Zeit so übel, dass ich mich eine Stunde nicht davon erholt habe. Es war eine der schlimmsten körperlichen Erfahrungen, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Alles, meine Hose, alles war komplett krass schmutzig. Das war früher auch so, aber hat eigentlich so gestört. Das war fürchterlich.
Okay, der Rat ist, wenn man ein bestimmtes Alter überschritten hat, rollt euch nicht mehr von Bergen.
Ich war vorsichtig, aber dann dachte ich, naja, man kann ja auch jederzeit anhalten. Man kann nicht einfach anhalten.
Nee, natürlich.
Wenn du erstmal ins Rollen kommst, dann rollst du.
Es geht darum, die Kontrolle abzugeben.
Ja.
Und das kann man im Alter nicht mehr.
Genau. Und dann habe ich gedacht, naja. Und dann manchmal gibt man so einen Impuls nach. Und ja, das ist häufig gut. Manchmal, ich sage, nicht euren Impulsen nicht mehr nachgeben.
Das ist der Grund, warum ich gerne sowas wie Achterbahn und Shaker fahre. Weil ja, das ist im Grunde das.
Gibst du auch Kontrolle ab.
Du wirst körperlich stark beansprucht, kriegst ja Sensations, die du sonst nicht hast in deinem Alltag,
ja,
aber kannst es gar nicht selber kontrollieren, sondern musst dich darauf verlassen, dass das schon irgendwie gut geht.
Genau.
Kann auch wehtun.
Kann auch wehtun, ja. Umso mehr, wenn man einfach unkontrollierten Berg ja runterkullert. Alter, war das schlimm. Ich merke das jetzt noch, wie sie mir hochsteigt.
Ist fast so schlimm, wie unkontrolliert im Paraglider irgendwo in einen Hotelpool reinzufallen, weil man...
Wem ist das passiert?
Felix Baumgarten.
Ach, das ist... Das ist ein Hotelpool, habe ich nie mitbekommen.
Ja, das musst du dir auch mal vorstellen. Man hängt da ab am Pool und chillt so seinen Urlaub weg und dann kommt da Felix Baumgartner reingefallen und ist tot.
Ja. Ist der durch den Aufprall gestorben?
Sofort, oder? Der war sofort tot.
Aber nicht vorher schon, er ist nicht in der Luft aus irgendwelchen Gründen gestorben und ist dann
tot. Soweit ich weiß, durch den Aufprall.
In den Pool.
Ja.
Nicht neben den Pool. Tod im Freibad.
Vielleicht halb, halb.
Da war ein Mann, der sprang vom Turm neben das Becken, wo kein Wasser war.
Wieso?
Wieso? Felix Baumgartner. Und er hat vorher noch bei Instagram geschrieben, zu viel Wind, too much wind.
Ja,
hat er geschrieben. Too much wind. Warum bist du denn hochgegangen, du Heinz?
Okay, vorher nicht mehr.
Ah, das kann natürlich auch sein, glaube ich nicht.
Kann ja auch sein.
Ich glaube nicht. Zu viel Hate aus der
Wogenbubble.
Und dann habe ich noch festgestellt, das ist wahrscheinlich allen und dir sowieso klar, aber mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, ich habe nämlich immer nur die eine Lesart von der Phrase, das sind die Gewinner der Herzen gelesen.
Das sind die, die die Herzen gewonnen haben.
Genau, das ist die Lesart, die mir bisher verschlossen war.
Und du dachtest, das sind die, die im Herzen die Gewinner sind?
Ja, die in den Herzen der Leute, die Gewinner sind.
Also
die
eigentlich ich glaube, das ist beides richtig.
Wahrscheinlich, es gibt zwei Lesarten, aber mir ist zum ersten Mal die Lesart gewonnen, dass die wirklich die Herzen gewonnen haben, was man ja auch sagt, ist ja eine Redewendung.
Ja.
Und ich habe es immer andersrum gelesen. Ich habe gehört, es sind zwar nicht die Gewinner der Jury oder des Preisgerichts, sondern die Gewinner der
Herzen.
So. Ist beides schön,
ist beides
aber ich finde, dass das mit dem anderen, mit der anderen Bedeutung, dass sie wirklich etwas gewonnen haben. Mhm. Nicht nur, sie sind für die Leute die eigentlichen Gewinner, sondern sie haben tatsächlich was gewonnen. Das fand ich schön daran.
Ja.
Das ist nicht nur so eine Art Trostpreis oder.
Es ist so, wie in meiner sehr kurzen eigenen Fußballkarriere war ich ja erst ein extrem erfolgloser Feldspieler, bis ich dann ein mittelerfolgreicher Torwart war. Ich war ein guter Torwart, würde ich schon sagen, für mein Alter. Und die einzige Trophäe, die ich in meiner Fußballkarriere mit meiner Mannschaft gewonnen habe, war bei einem Hallenfußballturnier der Fairness-Pokal. Und das war ein Wanderpokal, der durch die Mannschaft gewandert ist. Und der Kapitän, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der durfte ihn zuerst haben und ich als Torwart als zweites.
Ja.
Ich war so stolz. Es gibt Fotos im Fotoalbum meiner Eltern. Ich habe es genau vor Augen, wie ich als kleiner Junge unfassbar stolz mit diesem Pokal posiere. Und es ist einfach ein Fairness-Pokal. Ich finde, das beschreibt mein Leben ganz gut, was so den Erfolg so angeht.
Aber Felix Baumgartner den Tod nicht nachweisen. aber tatsächlich war das für mich dann Perspektive. Weil Fairness-Pokal, da finde ich, da hat man nichts gewonnen. Das ist wirklich eine Auszeichnung.
Nee, ja, ja.
Aber du hast nichts gewonnen in dem Sinne. Es ist nicht, dass du versuchst, den Fairness-Pokal
zu gewinnen. Du hast keinen Wettbewerb so gesehen gewonnen, aber du hast. Das ist wie die weiße Karte. Kennst du die weiße Karte?
Nein.
Boah, Moment, da muss ich jetzt mal weit in meinen Notizen zurückscrollen, weil ich das vor, ich möchte fast sagen, Jahren schon mal aufgeschrieben habe. Ich verlese. So unbekannt die weiße Karte im Weltfußball ist, so gibt es sie im portugiesischen Fußball schon eine Weile. Sie ist ein Teil einer staatlichen Initiative des nationalen Plans für Ethik im Sport und soll ethisch relevantes Verhalten von Spielern, Trainern und auch Zuschauern anerkennen und belohnen. So steht es in einer Erläuterung des portugiesischen Instituts für Jugend und Sport. Die weiße Karte, heißt es, ist eine pädagogische Karte. Es gibt sie nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten.
Wenn du dich besonders fair verhältst, kriegst du die weiße Karte.
Ja.
Finde ich ganz gut.
Finde ich auch gut, weil man da nochmal gerade auch innerhalb eines vom Wettbewerbsgedanken dominierten Kontextes nochmal so genau diese Menschlichkeit betont.
Ja, das stimmt. Das fördert und dafür ist ja auch ein Fairness-Pokal da, finde ich auch gut, aber trotzdem würde eine Mannschaft nicht sagen, wir verzichten auf den Sieg, weil wir dafür den Fairness-Pokal gewinnen können. Also du im Zweifel würdest du doch die Blutgrätsche rausholen, um damit
zu gewinnen. Wenn du das gegeneinander abwägst,
Und natürlich ist der Gewinner der Herzen auch nicht in der Kategorie, du würdest auch lieber der tatsächlich gewinnen sein. Du
triffst nicht an, um nur die Herzen zu gewinnen, sondern du möchtest.
Aber du hast trotzdem am Ende einen bleibenden Erfolg.
Das stimmt.
Denn das, was du erreicht hast, dass die Leute dich mögen, gut finden, schätzen, dass du wirklich deren Herzen gewonnen hast, in dem Sinne, als dass es dauerhaft bleibt. Du hast.
Ja, das ist ein bisschen wie beim.
Eine ganz tolle Sache, das Herz eines.
Ist ja wie beim Sommermärchen. Also eigentlich hat ja die deutsche Fußballnationalmannschaft ist ja nur, in Anführungszeichen, Dritter geworden.
Ja.
Aber im Grunde, so wie das Turnier abgelaufen ist und wie so die
viel mehr gewonnen
Also es hätte eigentlich gar keinen Unterschied gemacht, wenn sie Weltmeister geworden wären zu dem, was sie
jetzt der Status, haben. Den Schweinsteiger und Podolski und all die anderen Leute dadurch haben, ist, glaube ich, ungefähr so hoch, wie wenn sie die WM gewonnen hätten.
Richtig, Also da macht es keinen Unterschied. Und auch wenn die deutschen Frauen morgen mit 8-0 aus dem Stadion geschossen werden, haben sie dadurch, dass sie dieses, es war nur ein Viertelfinale, aber dadurch, dass sie einfach Fußball Deutschland so aufgerieben haben und gezeigt haben, wie leidensfähig sie sind, da ist jetzt viel passiert.
Ja. Und damit sind wir jetzt wieder zurück beim Thema Frauenfußball.
Was für eine wahnsinnig große Klammer, die wir da schließen. Dass uns das gelingt. Manchmal bin ich einfach überrascht von uns. Ich zeige uns beiden gerade mal metaphorisch die weiße Karte.
Weiße Karte für die Beleuchtung.
Wer, wenn ich wieder. Meinst du, wir sollten die Karte wirklich alles über Nachrichten im Käsehaus nennen? Ich bin weiterhin ganz recht überzeugt von diesem Titel. Oder hast du Alternativvorschläge?
Nachrichten? Also ich finde das mit dem Neinknabbern auch. Also das im Käsehaus, Nachrichten im Käsehaus.
Ja. Habe ich gerade gesagt.
Anweisungen nach Himmelsrichtung. Ja, mach das so. Gut.
Alles
über Nachrichten im Käsehaus.
Und Febreze Hass.
Und Febreze. Einfach nur Febreze.
Und CEOs. Und Febreze. Und
Kisscams.
Febreze ist das allerletzte.
Ja, mach alles über Nachrichten im Käsehaus und Febreze. Das ist diese Folge.
Das ist.
Es geht um Felix Baumgartner, es geht um den Chris Martin, es geht um Donald Trump. Alles egal.
Es geht immer um Donald Trump.
Ja, es geht immer um Donald Trump.
Aber der macht es ja um sich.
Doch auch es geht um Frauenfußball. Ich kann es auch alles über Frauenfußball nennen, aber das ist mir schon ein sehr einfach.
Das ist sehr einfach.
Donald Trump könnte auch mal in so einen Pool fallen mit dem Paraglider.
Ja. Diddy Diet ist immer noch ein aktiver Kanal und jeden Tag kommen unterschiedliche Variationen von Nein. Irgendwann wird der Tag kommen, da schreiben die ja.
Ja, jopp.
Yo, it happened. Wir haben gar nichts darüber erzählt, dass Amerika noch autoritärer wird.
Doch, ich habe gesagt, dass er Leute ausbürgern möchte.
Ja, er hat Stephen Colbert abgesetzt.
Ja, oder habe ich ein schönes, wie heißt das? Nicht Karikatur gesehen. Als es noch keine Memes gab, wo so Minenarbeiter so einen toten Kanarienvogel im Käfig hat. Und dann, Colbert, Colbert, are you okay?
Der ist on fire.
Sehr zutreffend.
Der ist richtig on fire. Der hat ja noch bis Mai.
Ja.
Ich habe mir das Opening angeguckt von seiner Show von gestern und da sollte man mal ein Auge drauf haben, was da in den nächsten 10 Monaten noch passiert. Und was ich auch sehr, also wer sich irgendwie dafür interessiert und das Englisch mächtig ist, soll bitte die Ausgabe von der Today Show mit Jon Stewart vom 22. Juli sich angucken. Die ist auch fantastisch.
Oh, das habe ich gar nicht mehr verfolgt. Nachdem er, als er gestartet ist, habe ich ganz viel gesehen und fand das wieder so toll. Und
es
dann
ist
ich
nicht gehört. Schlechter geworden. Es ist immer noch.
Guckst du es regelmäßig, die ganzen Folgen oder
Ausschnitte auf YouTube? Aber die sind ja auch oftmals sehr lang. Also das, was ich jetzt gerade heute geguckt habe, war, glaube ich, 28 Minuten. Also schon ein Großteil. Also alles, was mit Gästen passiert, interessiert mich immer nicht so sehr. Aber so deine Opening-Dinger, die unterschiedlich lang und intensiv sind, sind schon sehr, sehr, sehr gut. Und das dazu und gleichzeitig auch Trump und Epstein und diese ganze abgefuckte Scheiße.
Ey, das ist auch, jetzt schreiben sie alle, da hat er jetzt das Gespür für seine Bewegung verloren und da habe ich gesagt, Leute, es kann doch nicht, was? Das ist jetzt die Sache, wegen der ihr Donald Trump fallen lasst?
Ja, könnte
wie,
sein.
Wie random ist das? Ja. Wie random? Nach all seinen völlig unverhohlenen Aussagen über Frauen und alles.
Er hat auch da im Grunde kein richtig dolles Geheimnis draus gemacht.
Und warum auch ist Epstein jetzt das Problem? Es ist nicht so, als ob er irgendwas
verheimlicht hätte. Weil es sich nicht mehr leugnen lässt und nicht mehr...
Das andere lässt sich auch alles nicht leugnen. Er sagt es offen.
Ja, aber grab him by the pussy, ne? Aber
ja.
Und also seine Grenze ist 12, hat er mal gesagt, 2016. Stell dir das mal vor, dieser Typ wurde zum mächtigsten Mann der Welt gewählt, der ist zweimal gewählt worden mittlerweile, aber bevor er das erste Mal gewählt wurde, hat er das schon gesagt. 12 ist zu jung. Das ist, das geht gar nicht mit meinem Realitätssinn überein.
Wenn man verdammtes Volk.
Wenn man da mal einen Schritt zurück macht und versucht, es ist nicht vernünftig erklärbar, außer mit Dingen, die mich in den Fatalismus abgleiten lassen.
Aber dann kommt der Frauenfußball und bricht eine Lanze für das Gute in der Welt.
Julia Quinn und Jule Brandt regeln.
Ja.
Und Sjoke Nüsken. Ach, ich könnte da stundenlang drüber reden. Mache ich jetzt aber
nicht. Ich finde das sehr schön. Nach wie vor bin ich halt wenig interessiert an Fußball, deswegen geht das alles weiterhin ein bisschen an mir vorbei. Aber alles, was damit zusammenhängt, finde ich ganz wunderbar.
Ja, das freut mich ganz doll. Das freut mich, weil es auch verdient ist. Also, drückt den Ladies die Daumen. Und auch wenn das gegen Spanien nichts wird,
dann gewinnen halt die spanischen Ladies, sind auch cool.
Auch, ja. Die haben auch eine spannende Geschichte. Mhm. Also mit dem WM-Sieg und dem Kuss-Skandal. Ja. Das kann man sich auch mal alles angucken. Super spannend.
Und dann ist da noch die englische Partnerin.
Von wem?
Von Berger.
Ja.
Die Verteidigerin, die jetzt rassistisch angefeindet wird, ja. Unter anderem, weil sie in einer Beziehung mit auch noch der deutschen Torhüterin
ist. Kann ja wohl nicht wahr sein.
Kann ja nicht wahr sein.
Ja, richtig.
Und dann auch noch rassistisch angefeindet und ja, alles schlimm.
Und dann spielt auch noch Georgia Stanway bei einer Engländerin, eine der coolsten Socken, die man sich so vorstellen kann. Die tätowiert sich immer selbst, um zu üben. Sieht auch so aus. Aber es ist sehr gut, sehr gute Fußball. Es ist einfach toll. Und es ist wirklich ein großer Unterschied zu der Wahrnehmung zum Männerfußball, weil da ist es einfach so diese hochgezüchtete Industrie, so ein bisschen wie Ivan Drago in Rocky 4, wo es nicht darum geht, was sind das für Leute, sondern was können die? Und bei den Frauen, zumindest so wie ich es wahrnehme, geht es darum, wer ist das und was kann die?
Repräsentieren, was? Das sind Menschen.
Das sind Menschen. Ja, das ist nicht, und vor allem sind das auch wenn es jetzt natürlich objektiv keine große Rolle spielen sollte, aber im Gegensatz zum Männerprofifußball, das sind ja auch alles Menschen, die haben was studiert oder eine Ausbildung gemacht. Also die kennen ja das in Anführungszeichen echte Leben.
Mhm. Und ändert sich das jetzt mit dem Erfolg? Mit Frauenfußball oder der nächste Männerfußball?
Also Laura Freigang hat sich dahingegen geäußert, dass sie hofft, dass es nicht passiert und dass sie sich das nicht wünscht, weil es gibt ja viele, die dann erstmal so stumpf sagen, das sollte gleichgestellt werden und gleich bezahlt werden, was natürlich völlig illusorisch ist, weil außerhalb von diesen großen Turnieren auch die Frauenbundesliga nicht ansatzweise das Geld umsetzt, wie es die Männerbundesliga machen. Da kann man die auch nicht so gut bezahlen. Auch wenn das derselbe Job ist, den Männer machen, aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Man kann jetzt nicht einfach aus dem Nichts behaupten. Ja,
wenn es so wäre, dann wären sie halt nicht mehr in der Lage, alle zu studieren oder sonst was, sich zu
verwirklichen. Erstens das. Und das war auch ein sehr kluger Kommentar, den ich neulich gelesen habe, weil es wurde sich ja, ich will jetzt wieder so viel im Sport gehen, aber das ist das Letzte, was ich für diese Folge zu sagen habe, weil ich den Gedanken so naheliegend und plausibel fand und selber nicht drauf gekommen bin. Auf der einen Seite beschweren sich die Leute darüber, dass die Fußballer männliche immer teurer werden und man sich denkt, warum 220 Millionen für Neymar und warum 150 Millionen für Florian Wirtz und so. Warum heißt es Nick Woltemade mindestens 100 Millionen? Ist ja alles Irrsinn. Ist ja auch Irrsinn. Und auf der anderen Seite beschweren sich die Leute aber auch, dass es zu viele Turniere gibt und zu viele Spiele gibt, wodurch dann die Spieler selber nicht mehr so gut sind, weil sie sich verletzen oder überspielt sind. Aber um dieses ganze Geld, was im Markt ist, finanzieren zu können, müssen die Vereine bei der fucking Club-WM mitmachen, wenn sie es denn dürfen, weil sie sonst überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind und das, was sie ausgeben für die Spieler, 100 Millionen für Harry Kane, nicht wieder reinkriegen. Und das ist eine Spirale. Und irgendwann wird das, glaube ich, implodieren, wenn das nicht schon passiert ist. Und da ist es sehr schön, den Frauenfußball zu haben, weil da es wirklich noch deutlich mehr um den Sport geht. Neulich gerade, vor wenigen Tagen, die Nachricht, zum ersten Mal eine weibliche Fußballerin für 100 Millionen verkauft. Eine Million, Entschuldigung.
Achso, es gab neulich jetzt die Nachricht.
Eine Million. Und überhaupt, dass ich diesen freudschen Versprecher mache, das sagt doch schon alles.
Du warst ja gerade bei den 150 Millionen für Florian Wirtz. Ja, und es hat sich aber gerade irgendjemand geäußert und hat gesagt, die Vorsitzende der UEFA, ich weiß nicht, hat irgendwie sowas gesagt, wie dass die Ablösesummen jetzt auch explodieren werden, glaubt sie im
Frauen. Bei den Frauen. Kann sein, aber ich hoffe, dass sie dem irgendwie widerstehen, diesem kapitalistischen System. Okay, wahrscheinlich nicht.
Aber jetzt haben wir eine Katze auf dem Tisch.
Genau, das bedeutet, die sagt, es reicht.
Kann die Katze mal schnurren?
Ja, vielleicht. Ich versuch's mal, dauert vielleicht einen Moment, den Apparat anzuschmeißen. Wenn er sitzt, schnurrt er nicht so gut, wie wenn er liegt. Es geht los. Weißt du, warum mich Drachenzähm leicht gemacht mich so berührt? Weil mich, jetzt reibt er sich am Mikro, weil mich ohne Zahn, toothless, so sehr an Grisou erinnert. So doll von seiner Art, von seinen Augen.
Dann ist der Film vielleicht total schlecht.
Nee.
Er erinnert dich an Grisou, das reicht.
Das hilft auf jeden Fall.
Ich würde den, glaube ich, dann gerne mal gucken.
Ja, habe ich tatsächlich, als ich vor ein paar Tagen lief, der dritte Teil im Fernsehen, habe ich einfach mal reingeschaltet und ein bisschen mitgeguckt, habe ich noch dran gedacht, ob das nicht auch was für... Jetzt hat er seine Zähne am Mikro dran geschuppert.
Ich habe danach gefragt.
Ja, hast du... ja, habe ich mir gedacht, dass vielleicht du den mal mit deiner Familie gucken solltest.
Ja, gut.
Bei den ersten Teil versuchen. Kann man gut gucken.
Wo kann man den streamen?
Weiß ich nicht. Irgendwo wird es schon gehen. Ich gucke gleich mal. Aber nicht im Podcast. Vielen Dank, Benni, Kisu, fürs Schnurren. Und allen anderen, die uns zu dem gemacht haben, was wir jetzt sind.
Zum Beispiel unsere Eltern.
Unsere Eltern und unsere Freundeskreise. Unsere Schule, Unis, Helmut Arbeitsplätze, Kohl. Helmut Kohl, oh Gott, ja, das ist schon richtig. Wenn wir nicht Helmut Kohl gehabt hätten, sondern stattdessen
Rudolf Scharping,
dann würden wir wahrscheinlich, wären wir in einem anderen Deutschland aufgewachsen.
Ja, in Deutschland von Rudolf Scharping.
Sehr interessant, wie doll das anders wir jetzt wären. Ich glaube,
das Deutschland von Rudolf Scharping, da gibt es nur solche Nachrichten wie mit dem Welt. Den ganzen Tag. Das ist einfach Weltsland all night long. Wir haben nichts mit der internationalen Politik zu tun. Es gibt nichts, es gibt nur
Rudolf Scharping-Land ist
nur Folklore.
Ja, würde ich nehmen. Könnte ich mir gut vorstellen aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure beleuchteten Brüder sind raus. Gut, dass ihr euch in die Gefahrenzone begeben habt, der unser Podcast ist. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.